Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café und heute mal wieder mit einem Gast aus unserer Community und zwar dem Patrick. Hi Patrick.
Hi.
Ja, Patrick war in seiner Hochzeit, habe ich gelesen, auf 31 P2P-Plattformen investiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Betonung liegt hier auf wahr und was da genau passiert ist und wieso er sich von P2P, glaube ich, weitestgehend abgewandt hat, das wird er uns heute erzählen. Aber da kommen wir gleich zu, denn Thomas ist natürlich auch da und der wird uns erstmal erzählen, was bei ihm so Neues passiert ist, oder? Hi Thomas.
Ja, schönen guten Abend. Grüß euch. Ja, genau. Also ich war ja kurz mal, habe ich gezuckt, wo Patrick hieß 31 Plattformen, aber ich habe
fast mehr zu, oder?
Ich bin noch fast natürlich. Wo kommt man da hin? Das geht ja gar nicht. Nee. Genau.
Also ich korrigiere gleich, es waren 34.
Oh shit, jetzt zähle ich meine nicht mehr durch. Na, habe ich eine weniger. Das geht ja gar nicht. Genau. Nee, also ich bin immer noch in einigen unterwegs und ich war auch wirklich unterwegs und zwar mal endlich zum ersten Mal im Baltikum. Ich durfte Ventus Energy besuchen, der mich eingeladen auf einen Besuch in Riga und dann habe ich mir dort das angeguckt, ob es dann auch wirklich das Kraftwerk gibt, die Holzschnitzel in die Hand genommen und dem Feuer zugeguckt, wie es so verbrennt, das Gaskraftwerk gesehen und dann noch nebenbei ein Solarpark eröffnet.
Ja. Stimmt, der Solarpark läuft, ja. Und eine Woche später kam noch das andere Kraftwerk dazu, was von Crowdestor übernommen haben.
Ja. Ja, in dem Zusammenhang fand ich aber auf jeden Fall interessant, dann auch nochmal mehr erklären zu lassen, vom Mann, der ja nicht so umstritten wie er ist, aber das Energiethema, dass er darin brennt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er da nicht hoffentlich nicht verbrennt, aber dass er da mit brennt und drin ist, tief drin steckt. Das glaube ich ihm sofort. Also wie sie denn überhaupt das Geld verdienen wollen, wo der Cashflow herkommen soll, der ja dann auch die 18% oder 17% sind es jetzt dann irgendwie finanzieren muss. Und eben die Thematik mit nicht nur Energie produzieren, sondern auch Energie verbrauchen, fand ich durchaus spannend. Habe ich dann versucht, in den Artikeln ein YouTube-Video zu gießen. Also für mich war das schon schlüssig und klar. Ich meine, meiner Meinung nach gibt es trotzdem natürlich Risiken bei dem Ganzen. Ich sage es immer so schön, lass die zwei vom Bus laufen, dann weiß ich nicht, wie es mit dem Laden weitergeht, ob das wirklich noch so funktioniert. Ja, oder die Russen kommen oder sowas. Ne? Also es gibt da weiter Risiken, auch wenn wir und meint du ja auch, ne, auf der Invest einige Großinvestoren kennengelernt da, die das deutlich positiver sehen als ich zum Beispiel.
Ja, wobei das ist das Thema mit dem vom Bus laufen, das hast du ja nicht nur bei Ventus Energy, also bei vielen Plattformen steht so eine Person dahinter, die das Ganze schon seit Jahren maßgeblich treibt. Ich meine, wenn ich jetzt bei Bondora schaue, der Bertel Thomberg oder bei Mintos, der Martin Schulte, wenn die fehlen würden, dann würde es bei den Plattformen vielleicht nicht so übel aussehen wie bei Ventus, aber die würden definitiv auch fehlen.
Klar. Klar, aber das ist ja was ein Risiko, was die meisten irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, ne? Dass es oft eben, wie du sagst, an einer Person hängt und wenn die Person dann keine Lust mehr hat oder eben was Blödes passiert, dass es dann ganz schnell ins Negative drehen kann, so ein Laden.
Ja, wollen wir nicht hoffen, dass das passiert, aber klar, das ist natürlich immer ein Risiko, was mitspielt.
Genau, ja, Invest, schönes Stichwort, da haben wir ja endlich mal wieder die Chance gehabt, nicht nur wir beide uns zu treffen, sondern ganz viele Leute zu treffen. Patrick, du warst auch da und hast mich gesehen und hast nicht Hallo gesagt, bin ein bisschen enttäuscht.
Ja, ich habe dich im Gespräch gesehen, ich war letztes Jahr mal ganz kurz bei dir, aber da warst du sehr, sehr busy und dieses Jahr dachte ich, okay, das weiß ich gar nicht ganz genau, über was ich mit dir reden will und habe dich dann einfach mal in Ruhe gelassen an der Stelle. Bin dann aber ja glücklicherweise auch direkt in Lars gestolpert, der mir dann da entgegenkam. Und ja, genau, insofern hat es sich für mich auf jeden Fall doch gelohnt. Man sieht doch immer wieder das ein oder andere Gesicht auf der Invest. Halt lustig, wenn man den vielen, also den meisten Leuten halt einfach lange Jahre folgt, das, ja, die dann einfach mal in echt sieht und auch die Möglichkeit hat, halt, sich mit denen zu unterhalten. Ist eigentlich schon das, warum ich jedes Jahr auf die Invest gehe. Das andere drumherum, ich will es nicht schlecht reden, aber klar, es ist natürlich viel Produktgekämpfe. Ja, jeder will irgendwas vorstellen, verkaufen, vermarkten, warum er die beste Strategie hat. Also, ja, differenziertes Bild, Blogger-Lounge auf jeden Fall super cool und die einen oder anderen Vorträge kannst du natürlich auch mitnehmen, irgendwie Chefs, Volkswirt, der Commerzbank oder sowas, ja, ist einfach mal interessant. Ja. Christian Veröhl war halt auch da, dem kann man ja auch immer wunderbar zuhören in einem Vortrag, genau, wohne ja auch hier und deswegen ist es für mich natürlich immer eine super Sache, ja.
Ja, meine Rede, ich komme auch nur wegen den Leuten dahin, also wegen den Ständen oder Vorträgen würde ich tatsächlich nicht hingehen. Also da ist ja so viel shady Zeug dort, also das wäre für mich da irgendwie wie gar nichts. Aber man hat halt die Gelegenheit, sich zu treffen. Ich war durch diesmal bei der Invest, also richtig durch. Ich konnte dann leider an unserem Community-Treffen nicht teilnehmen, habe die Bilder gesehen. Ihr wart ja diesmal doppelt so viele wie beim letzten Mal, Lars, oder? So 20 Leute, locker 30.
Ja, es war, glaube ich, der gleiche Tisch, aber ich hatte auch das Gefühl, der war ein bisschen länger als letztes Mal, ja.
Das ist auf jeden Fall nach einer großen Meute aus. Ja, beim nächsten Mal muss ich gucken, dass die Nacht besser wird. Es hieß schon, ich soll diesmal dann in Stuttgart übernachten und brauche gar nicht mehr heimkommen.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also wenn du da irgendwie nochmal nach Hause fährst oder so, einen Tag und am nächsten Tag wieder anreist, ist ja auch voll der Stress.
Das war voll der Stress, genau, deswegen. Genau, aber weil wir es gerade von Shady hätten, Lars, du hast mich ja heute genötigt, Videos anzugucken.
Ja, von McLear, die haben ja heute ihre neue Website gestartet und habe ich dir ein Video geschickt, was so übel zusammengeschnitten war, dass man schon fast denken könnte, es war eine KI. Also die haben halt irgendwelche Leute bezahlt, die irgendwelche Reviews machen. Das haben wir ja schon bei McLear gesehen, dass man auch Geld bekommt, wenn man Trustpilot Review, glaube ich, schreibt. Habe ich auch schon gesehen. Und ja, da hast du, glaube ich, noch ein paar mehr Videos reingezogen, ne? Die, glaube ich, nicht viel besser
waren. Wow, ich habe ein paar Shorts geschaut und war dann echt, ich habe dann schon ein bisschen Bauchatmung gekriegt, ne? So, was war das, Wein in Kenia, wo der eine Typ meinte, wo das Geld herkommt, ja, da oben. Also irgendwie, wow, also, ja, also nur, dass wir es mal erwähnt haben, McLear, guckt euch die Videos mal einfach an. Achso, das ist ihr offizieller YouTube-Kanal, es ist nicht Videos über sie, sondern es sind Videos von ihnen.
Wobei die, glaube ich, nicht offiziell auffindbar sind. Also die muss man, glaube ich, kriegt man nur über den Link auf der neuen Website, habe ich heute gemerkt. Ich glaube, über den Kanal selber kommst du da gar nicht hin, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ja, das mit Kenia, das war natürlich auch cool. Das war ja sehr unkenianisch eigentlich. Irgendwie so ein Typ, der, also ich will jetzt keine Vorurteile haben, aber es sah irgendwie aus wie so ein Mafiosi. Und überhaupt bei der...
Es geht um Wein, Lars. Das muss ja Wein, Italien und so, das passt ja wieder.
Ja, aber ich kenne ja mittlerweile viele in unserer Community, die da schon groß investiert sind. Da muss man echt mal ein Auge drauf haben. Ne? Also ich meine, die haben jetzt 20 Millionen, glaube ich, finanziert. Und wenn man auf die Website schaut und auch bei LinkedIn, die haben 4 Mitarbeiter, wie viele Projekte die managen aus verschiedenen Branchen. Also ich weiß nicht, wie das alles zu schaffen ist. Also muss ich ja nur mal logisch hinterfragen, wie das alles möglich ist. Ich meine, Ventus Energy, die bauen ihr Team, keine Ahnung, pro Monat, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter aus. Und die, McLear macht das seit...
Ja, und arbeiten in einer Branche, ne, mit einem Thema und erweitern das Thema und so. Und da haben sie ja zigsam. Und bei Ventus Energy gab es ja auch durchaus die ein oder andere Verzögerung, die kommuniziert wurde. Ich meine, ich bin jetzt bei McLear nicht mehr so tief drin. Ich bin ja ausgestiegen, hatte ich ja auch schon erwähnt. Aber meiner Meinung nach oder meines Wissens nach läuft es einfach wie ein Uhrwerk, oder?
Ja, also ich bin ja im Rahmen des Las Vegas Portfolios da drin investiert und ich habe noch von keinem Problem was mitbekommen und ich habe gesehen, ich weiß nicht, wie es auf der neuen Website ist, die habe ich mir noch nicht angeschaut, aber auf der alten Website war es nicht mal vorgesehen bei den Projekten, dass irgendwo ein Bereich ist, wo irgendwas kommuniziert wird, Verspätung oder so, es läuft alles einfach durch und das kann ich mir bei so vielen Projekten einfach mittlerweile nicht mehr vorstellen, dass alles durchläuft, das ist unmöglich,
selbst meine Erfahrung. Selbst bei Inrento gibt es mal eine Verzögerung, ne? Kommt
genau, ja,
später. Also von daher, und das sind
die
ja
über 8% alles.
Ja, also es ist schon, würde ich auch sagen, guck da mal zweimal hin oder dreimal und überlegt euch, ob ihr da weiter so hart investiert.
Bevor das Geschrei nachher wieder groß ist. Also das, also die Plattform hat auf jeden Fall Potenzial, größer als Crowdesto zu werden. Ich meine, ihr habt schon 7.500 Investoren. Aber wie gesagt, eben 20 Millionen, glaube ich, schon finanziert. Also das warten wir noch ein Jahr. Und wenn die dann irgendwie baden gehen, dann ist das Geschrei wirklich groß.
Hoffen wir mal nicht.
Hoffen wir auch nicht, ja. Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das waren so die größten News. Ich näher mich so langsam dem Ende zu mit meinen ganzen P2P-Schnellcheck-Videos, die ich ja mal geschwind am Anfang des Jahres über all meine Plattformen machen wollte. Jetzt haben wir Mai und ich habe, glaube ich, noch 3 oder 4 Plattformen vor mir. Dann habe ich mein Portfolio, meine wichtigsten in meinem Portfolio durch, nicht alle. Also alle 30 werde ich nicht machen, aber die relevantesten sind dann durch.
Ja, es überbrückt natürlich ein bisschen unsere TÜV-Folgen, die immer noch nicht erschienen sind. Ich glaube, jetzt können wir bald die nächsten, können wir noch von vorne anfangen.
Aber, oder wir machen dann TÜV 2026. Also wir dürfen sie übrigens in der TÜV nennen, Lars, Mensch, wir dürfen es doch QA oder Check, Qualitätscheck oder was weiß ich, Mann.
Ja.
So sieht's aus. Dann du mal, was hast denn du mitgebracht?
Ja, ich habe überraschenderweise jetzt doch schon einen Meilenstein früher erreicht, und zwar die 500.000 Euro in P2P-Kredite, die ist jetzt gefallen dank der Cashback-Aktion auf Nektaro. Da sind ja, glaube ich, auch einige Zuhörer unterwegs, wenn ich das so im Chat immer sehe. Genau, da die haben ja wieder 5% Cashback geboten, ich habe jetzt bis 4% mitgemacht, also 15.000 Euro nochmal nachgelegt und die jetzt für ein Jahr mal angelegt, um halt ein bisschen Cashback abzukassieren. Ja, und dadurch bin ich jetzt halt über die Schwelle drüber. Ja, manchmal muss man halt die Chancen nutzen, wenn sie sich bieten, dachte ich mir.
Was habe ich für ein Glück, ja? Da bin ich heute bei deiner 500.000 dabei und Bitcoin mal wieder mit einem neuen All-Time-High. Lars, es läuft.
Wer hätte das gedacht? Ja, jetzt stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wie es weitergeht im Portfolio. Also irgendwie reizt natürlich jetzt schon die Millionen in
Doppelkredite. Genau.
Genau, ist natürlich schon eine schöne Zahl. Aber bis dahin ist jetzt noch ein bisschen Weg vor mir. Oder ich gebe halt mal einfach Gas und investiere 1-2 Jahre nur in P2P-Kredite und mache gar nichts anderes mehr. Man ist vielleicht auch recht schnell voll mit ein paar Cashback-Aktionen. Aber mal gucken, ja. Aber man darf ja auch nicht vergessen, das kann immer wieder was passieren, eine Krise oder so, was alles zunichte macht. Also bin da nach wie vor vorsichtig mit den P2P-Krediten, auch trotz 10 Jahre dabei sein. muss man immer schauen, dass man das nicht übertreibt, auch wenn es Bock macht.
Ja, im Moment, das ist echt mit ein Traum, oder? Ich meine, es gibt ja überall Cashback. Ich meine, Twino,
ja,
Nektaro.
Man braucht gar nicht mehr ohne investieren, oder? Ich meine,
InSoil hat jetzt auch eine rausgeschickt. Ich meine, läppisches 1%. Wer will nur 1%, wenn ich 4 woanders kriege oder 5?
Ja, aber InSoil macht das immer zum Ende des Monats, um die Kredite rauszuhauen, dass sie die wegkriegen von der Plattform.
Für die, die noch nicht so nicht am Ohr der Geschichte sind, InSoil ist Heavy Finance, oder?
Genau, das ist ein hässlicher Name, oder?
InSoil, ich verstehe auch nicht, was das soll. Ich habe Dinge an Silent Green da immer, aber naja.
Und die Webseite ist auch pottenhässlich mit diesem Eking, was sie auch nicht braun-grün, was sie da haben. Naja, gut.
Wir schweifen ab, genau. Okay, also Cashback läuft.
Ja, ansonsten ist die größte News noch, dass jetzt in 2 Wochen bei mir meine kleine Elternzeit für mich beginnt und bis August passe ich dann auf unser kleines einjähriges Monster auf, was wir ja liebevoll Babysilla nennen. Genau, das heißt, in der Zeit wird's, weiß ich nicht, Thomas, wie wir es hinkriegen mit B2B-Café und so, könnte noch mal ein bisschen ruhiger werden. Da muss man schauen, wie viel Energie und Zeit dann am Ende des Tages noch da ist. Ich meine, wir nehmen ja mal abends auf, das ist ein bisschen dankbarer. Aber trotzdem müssen wir mal schauen, wie wir das da hinbekommen. Ja, das wären soweit meine News. Ich glaube, dann können wir mal langsam rüber zu Patrick schwenken, oder?
Guter Plan.
Sehr gerne, ja, sehr gerne. Genau, dann fange ich einfach mal ein bisschen an, stelle mich kurz vor. Patrick, haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, bin 40 Jahre jung, also die Hälfte ist knapp fast erreicht. Wie ihr jetzt mitbekommen habt, wohne ich...
Die Hälfte von den 40 oder der Hälfte von deinem Leben?
Die Hälfte vom Gesamtleben natürlich, Thomas.
Wirklich?
Statistisch.
Statistisch betrachtet, genau, nee. Nee, mal sehen, ja, mal sehen, es wird schon noch einige Jahre gehen. Genau, und...
Das wollen wir doch hoffen.
Ja, definitiv, ja. Ich erfreue mich bester Gesundheit, ja, diesbezüglich. Ja, wir haben es schon gehört, ich wohne in Stuttgart. Ich nutze immer die Gelegenheit, letztlich bei der Invest hier vorbeizuschauen. Jetzt nicht alle Jahre, aber die letzten 2, 3 war ich auf jeden Fall immer da. Ich finde es eben eine gute Gelegenheit, euch eben irgendwie da auch alle zu treffen. Ja, und dieses Jahr dachte ich einfach, jetzt ist immer so ein bisschen Zeit der Community, vielleicht auch mal ein bisschen was zurückzugeben. Ich bin so im Alltag nicht sehr präsent. Ja, ich bin zwar Mitglied in dem einen oder anderen Telegram-Channel, habe die Newsletter abonniert, höre auch die Podcasts mal regelmäßiger, mal weniger regelmäßig, aber jetzt so aktiv in Erscheinung trete ich eigentlich eher selten. Und ich habe auch ein bisschen immer drauf gewartet, ja, auf eine Chance, sagen wir mal, auch ein bisschen ein Thema mitzubringen. Und dieses Jahr war es jetzt dann im Prinzip soweit. Ein Thema, das vielleicht auch viele einfach interessiert. Wie schaut's aus, ja, wenn man im Prinzip vielleicht ein bisschen von heute auf morgen aus gewissen Gründen aus P2P aussteigen will. Spoiler Alert, ich bin nicht komplett ausgestiegen und hab's jetzt auch, ja, ein paar Sachen sind schon noch offen, aber da können wir nachher gleich mal im Detail ein bisschen reinschauen. Mhm. Ansonsten bin ich Familienvater, kleine Familie, Frau und Sohn. Und arbeite hier, wie soll es anders sein, bei einem Automobilzulieferer in der IT. Der Klassiker, ich komme nicht von hier, man hört es wahrscheinlich am Sprech. Bin aufgewachsener Franke aus Würzburg und dann beruflich irgendwann nach Stuttgart gekommen. Und ja, jetzt seit 2016 hier heimisch und wieder erwartend fühlen wir uns hier eigentlich ganz wohl im Ländle.
Wieder erwarten, okay.
Naja, es ist so, dass der ein oder andere schon immer so Vorbehalte hat. Ja? Es ist halt die Kessellage, der Verkehr, die Menschen. Nee, wir fühlen uns hier wohl. Beruflich passt es eigentlich auch soweit. Was besonders ist, ist, dass ich jetzt seit geraumer Zeit, nämlich seit der Geburt meines Kindes, eigentlich nur noch in Teilzeit arbeite. Da habe ich ein bisschen Glück. Einerseits ermöglicht es der Arbeitgeber. Andererseits habe ich halt auch einfach eine bessere Hälfte, die auch gut ausgebildet ist und finanziell auch einfach was beitragen kann. Genau, so teilen wir uns also die berufliche Aufgabe und das Geldverdienen für die Familie. Bringt dann aber auch andere Challenges, ja, mit sich. Ich meine, ihr habt beide Kinder. Sonst ist, sagen wir mal, im traditionellen Modell die Frau immer die Backfall-Lösung. Bei uns, wir müssen uns halt immer absprechen, wenn der Kleine mal krank ist oder so. Nichtsdestotrotz, ich würde nicht tauschen wollen, ja. Genau, so viel zum Privaten oder beziehungsweise zur Herkunft. Um so ein bisschen überzuleiten, wo komme ich her, ja, was mache ich gerne? Ich bin eigentlich traditionell schon immer gerne mit irgendwelchen Systemen unterwegs gewesen. Also ich war so ein bisschen Verlegenheits-BWL-Student, wusste nicht so genau, was ich machen soll, habe aber eigentlich gemerkt, dass ich mit Zahlen ganz gut umgehe und war schon immer irgendwie fasziniert von Systemen und habe dann während der Uni-Zeit, da war ja eigentlich auch genug Zeit da, immer mal wieder Sachen ausprobiert, ob das jetzt Online-Poker war, ja, mit irgendwelchen Small-Stack-Strategies an 12 Pokertischen gleichzeitig gespielt oder Sportwetten natürlich auch, ne? Ich glaube, Lars, du warst da auch mal irgendwie involviert, habe ich auch irgendwie hoch und runter durchgespielt.
Oh ja, auf jeden Fall.
Klammer auf, habe ich dann irgendwann aufgehört, als die Wettbörsen in Deutschland im Prinzip verboten wurden, weil das war eigentlich der ganze Spaß mit Back und Lay, aber naja, wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen.
Ja, war bei mir genauso. Das war auch der Grund, warum ich ausgestiegen bin. Naja, genau. Ich hatte davor hatte ich auch eine Menge Spaß.
Ja, das also ich meine, du hattest da natürlich 1000 Möglichkeiten, ne, Arbitrage und während dem Spiel, und ich bin jetzt auch, ohne da tiefer ins Detail zu gehen, aber auch schon ein bisschen Fußball involviert, und da konntest du natürlich das Schöne mit dem Angenehmen verbinden halt im Endeffekt, ja, und das war super. Und ja, jetzt nur mit Sportwettenanbieter ging es dann einfach nicht. Ich habe das Ganze dann auch gekrönt, habe tatsächlich eine Diplomarbeit geschrieben über Sportwetten, die aber ja zu dem Ergebnis kam, dass man sich denken kann, ne? Nämlich, dass man langfristig damit arm wird eigentlich und so nur der Buchmacher gewinnt. Ja,
das wage ich zu bezweifeln. Also jetzt, wenn du von Buchmachern sprichst, ja, aber auf den Sportbörsen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall ist es genau möglich,
langfristig ja, Börse, zu verdienen. Ja. Ja, Börse ja, aber also mit dem Anbieter, du hast halt immer das Problem, ne, invertierte Quoten, der nimmt die Gebühr letztlich, und wenn du dann ja langfristig denkst, ich meine, dann kommst du irgendwie bei einer Auszahlungsquote von 91-92% raus, dann hast du noch Steuer auf deine Erträge halt. Also long story short, war dann irgendwann vorbei. Genau, und dann musste ich natürlich irgendwie mal gucken, was ich dann sonst so mache, ja. Bei mir natürlich dann auch so, dass ich jetzt nicht aus reichem Hause stamme, ja, wie so viele, sondern im Prinzip musste ich während dem Studium immer gucken, ein bisschen, wo die Kohle herkommt, ein bisschen BAföG bekommen, ein bisschen nebenher gearbeitet, und hat eigentlich so für das Thema Investment, so richtig Investment, auch ja nie die Mittel leider. Ja, ich sehe jetzt heute immer in irgendwelchen sozialen Netzen oder whatever, ja, gibt's ja viele, viele Möglichkeiten, dass auch junge Leute da echt irgendwie schon regelmäßig sparen können, und das war bei mir damals undenkbar. Also ich habe 2011 angefangen zu arbeiten. Davor war ich, glaube, dreimal im Leben war ich komplett broke, ja, hatte kein Geld mehr, weil irgendwie Weltreise gemacht, alles ausgegeben, Weltreise gemacht, Lebensversicherung aufgelöst. Und ja, und dann ging es halt irgendwann los. Ah, genau, und das erste Ersparte ging dann in die Rückzahlung von BAföG. Naja.
Wobei eine Weltreise hat ja auch einen Wert in sich. Also da ist eigentlich mehr Vermögen aufgebaut, als so viele jemals aufbauen werden.
Also auf jeden Fall.
Das ist ja auch schon mal ein Riesenwert.
Ja, ja, genau. Nee, war auch der richtige Zeitpunkt im Endeffekt nach dem Studium. Und auch mit meiner heutigen Frau sozusagen gemeinsam um die Welt gereist und einfach auch viel gesehen und auf ganz, ja, ganz einfache Mittel da irgendwie zurückgegriffen. Und genau, und dann haben wir uns einfach wieder da irgendwann entschieden, wieder zurückzugehen nach Deutschland und einfach ein normales Leben, sage ich mal, zu starten. Genau, 2014, jetzt also ein paar Jahre her, war dann sozusagen der Zeitpunkt, dass ich dann angefangen habe, tatsächlich ein bisschen was sparen zu können. Ja, und wo landet man dann da im Prinzip? Ich hatte damals auch einen Mitbewohner, auch BWL-Student, Bankschwerpunkt. Und da waren wir uns beide einig, dass ETFs auf jeden Fall der richtige Weg sind. Und so ging das dann los. Ja. Und dann war ich beruflich sehr involviert, eben als IT-Berater viel unterwegs und habe das dann einfach so ein bisschen in Sparplänen laufen lassen. Und ja, dann hat man halt so ein bisschen nebenher gespart, es blieb immer mehr übrig. Und dann, und das habe ich tatsächlich versucht, nochmal ein bisschen zu rekonstruieren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das passiert ist, aber vermutlich über den einen oder anderen Podcast. Ich weiß nicht, Lars, du hattest damals, was du damals 2016, 2017 hattest, ob du da schon einen Podcast hattest, aber Finanzrocker auf jeden Fall, ne? Daniel Kort halt. Dem habe ich damals gefolgt, auch irgendwie dem Kolja Barkhorn damals noch, es noch im Prinzip um Anlagengänge ging und Finanzvisier und wie sie alle heißen. Ja, und dann habe ich halt das Wissen ein bisschen vertieft und habe mich dann halt auch natürlich auch ein bisschen ja, interessiert für P2P. Hat sich alles sehr verlockend angehört, 10% Rendite im Schnitt. Ja, lass mal ausprobieren im Prinzip. Genau, und dann ging es eigentlich los mit dem Investment. Ja. Genau, wird jetzt, bevor ich auf die Plattform einzeln eingehen würde ich vielleicht noch kurz ein paar Sätze so zu was anderem dalassen. Also im Prinzip 2016, 17 ging das dann los mit P2P. Habe ich dann immer weiter aufgebaut und 22 im Prinzip, also jetzt vor ungefähr 3 Jahren während Corona, ist dann mein Kleiner zur Welt gekommen und aus diversen Gründen habe ich mich dann in diesem Jahr dazu entschieden, im Prinzip die P2P-Investments mehr oder weniger aufzulösen. Ja, das war nämlich deswegen, weil mir ein Arbeitskollege eine Wohnung zum Kauf angeboten hat. Und jetzt war es bei mir so, dass ich nie so richtig heiß war auf eine Immobilie. Also dieses Hausbauer gehen und ich muss einen Baum pflanzen und was auch immer, das hat bei mir immer irgendwie gefehlt.
Ich bin kein Schwabe.
Ich bin eben kein Schwabe, genau. Ich hatte auch eigentlich jetzt nie wirklich Bock da, was weiß ich, ja, ein Haus zu bauen, meine ganze Energie da reinzustecken, wie auch immer. Aber ich wusste, okay, jetzt kommt ein Kind. Der Kollege kann jetzt zum fairen Preis in der Region eine Wohnung anbieten, die zufällig auch genau zu unseren Anforderungen passt und muss man machen. Ja. Und es war natürlich jetzt nicht gerade wenig Geld jetzt aus meiner Sicht. Und im Endeffekt musste das irgendwie finanziert werden. Und dann war der Moment gekommen, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, jetzt muss ich einfach die Renditeinvestitionen bisschen zurückfahren. Und ja, P2P war dann im Prinzip einfach auch ein Teil davon. Ja, so weit, so gut. Ich weiß nicht.
War das in der Zeit, wo die P2P-Plattformen noch gut liefen, oder hat es da schon angefangen zu schlingern? Ich bringe das zeitlich immer nie so ganz zusammen. Also
du musst schon durch sein gewesen, die Zeit, ne? Also 2017 hast du angefangen, hast du gesagt.
Genau.
Der Ausstieg, ne? Also hast du dann viele Abschläge, aber gut, da kommt, du willst ja noch ins Detail eingehen.
Oder? Ja, genau, wir gehen nachher mal kurz durch, ne? Ja, ich will nur okay. So den Werdegang. Also es war tatsächlich so, dass die ersten Probleme dann schon durch waren im Endeffekt, ne? Es gab ja ein paar Scams auch.
Ja.
Groupier, Investio, wie sie alle heißen.
Die waren Corona, ja.
Ja, genau, da war ich auch teilweise dabei. Und ich hatte mich dann auch teilweise schon verabschiedet von den Plattformen, ja, bis 21, und das hat in dem einen oder anderen Fall auch echt gut funktioniert. Und 22 war es dann einfach so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mal stopp. Ja. Ich habe jetzt total viel ausprobiert die letzten Jahre. Da hat manches funktioniert, manches nicht. Klar, dieser Backbone, der lief immer weiter und das hat auch irgendwie gepasst. Ja. Ich habe immer nur sozusagen am Rand rumgespielt, aber das war mir dann irgendwie ein bisschen zu heiß halt. Und dann, genau, dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich einfach mal ganz raus, ja. Und dann schaue ich mal, was am Ende übrig bleibt, mache so ein bisschen eine Portfolio-Neuaufstellung und ja, und schaue, was passiert. Und genau, das war damals so die Zeit. Genau, ich würde dann, bevor wir noch jetzt auf die P2P-Plattform gehen, einfach mit euch teilen, sage ich mal, was danach passiert ist. Ja, vielleicht bringt es auch dem einen oder anderen Hörer was. Ich weiß, es sind jetzt nicht die intensivsten P2P-Themen, aber so einen kleinen Überblick über das Portfolio, was die Motivation ist oder so, würde ich einfach kurz da lassen. Ja. Im Endeffekt, nachdem dieser Wohnungskauf dann abgeschlossen war, natürlich auch teilweise kreditfinanziert, hatte ich dann noch einen Teil natürlich an Investitionen übrig, also grundsätzlich Wertpapiere und Krypto. Ja, Krypto war halt auch so ein Ding, da war ich auch schon relativ früh drin, so 2016 ungefähr, auch ein bisschen natürlich aufgelöst. Und habe mir dann halt überlegt, okay, was ist denn jetzt eigentlich dein Ziel? Ja, jetzt bisher hast du viel ausprobiert, viel rumgespielt, ja. Was ist denn jetzt eigentlich dein Ziel? Und die Motivation war eigentlich von jeher jetzt nicht unbedingt den Markt zu schlagen oder besonders reich zu werden oder sowas, sondern einen kontinuierlichen Vermögenszuwachs in gewisser Weise sicherzustellen, ja, der zu einem wachsenden Portfolio führt und in letzter Instanz dann auch zu wachsenden Ausschüttungen. Ja. Also ich freue mich über passives Einkommen. Das reintröpfelt und klar, das ist am Anfang ganz wenig. Ja. Jeder von uns erinnert sich vielleicht an die ersten 100 Euro in irgendeiner Netflix-Aktie, die dann, Netflix schlechtes Beispiel, ja, aber irgendeine Cola-Aktie, die dann 86 Cent irgendwie ausschüttet, ja, und alle belächeln dich. Aber klar, wenn du dann einen Sparplan hast, dann, ja, werden halt nach einigen Jahren halt auch irgendwie 20, 30 Euro draus. Ja. Und das hat mich motiviert und das ist auch mein einziges Ziel. Und gleichzeitig will ich weder eine krasse Überrendite erzielen, noch, sagen wir mal, extrem dem Markt hinterherlaufen. Und ich möchte auf jeden Fall auch ruhig schlafen im Endeffekt und will aber gleichzeitig auch den Spieltrieb so ein bisschen bedienen. Ne? Deswegen, ja, genau, so habe ich mir das jetzt im Prinzip aufgebaut.
Ja? Das wäre ja auch komisch von einem ehemaligen Pokerspieler und Sportwettenzocker, der dann irgendwie dann nur noch in ETFs am besten im Schließfach abgelegt den Sparplan hat, oder? Also irgendwo muss es ja hin.
Aber ich sag dir, Sportwetten waren eine super Vorbereitung auf P2P, gerade so was das Verlieren angeht. Ja, also ich bin da so abgehärtet. Sportwetten war schon ein anderes Pflaster.
Ja, definitiv, ja. Ja, nee, das hilft auf jeden Fall. Ich meine, gerade wenn man sich auch ein bisschen loslöst halt jetzt von Summen oder so oder von im Prinzip von irgendwelchen Portfolios, die sind ja teilweise, ist es einfach nicht dein Geld, ja. Und es kann halt irgendwelche Marktphasen geben oder Situationen geben, wo dann halt mal wieder ein bisschen Buchwert weg ist halt, dann irgendwann kommt er wieder dazu und damit kann ich eigentlich auch echt super gut umgehen halt, ja. Klar, es liegt natürlich auch daran, dass man dann da Geld wirklich nur drin liegen hat, dass man vielleicht jetzt kurzfristig auch nicht braucht. So, aber das ist ja so das Einmaleins der Anlage. Das brauche ich dann jetzt hier wahrscheinlich niemandem zu erzählen.
Wundert mich, dass du dann mit Optionen oder so rumspielst, weil das wäre eigentlich genau dein Beuteschema, oder? Irgendwelche schönen Strategien.
Denn? Ja. Also oft überlegt, aber das widerspricht so ein bisschen diesem gut schlafen können im Endeffekt. Ne? Also ich meine, ich kann mit meinem Portfolio, ich kann einfach jetzt nächste Woche in Urlaub fahren und dann bin ich halt irgendwie 4 Wochen weg und es passiert einfach überhaupt gar nichts halt, ja.
Wenn du die Folge mit unserem Daytrader angehört hast, der ist nachts, der hat immer die Position geschlossen, wenn er durch war. Der hat nur die ganzen Dinger den Tag über offen gehabt. Keine Position über Nacht. Passiert nichts.
Genau, aber da bist du dann bei dem anderen Punkt.
Kein Flo, ins Ohr setzen, dass du jetzt morgen hier gleich hier Optionstrader bist.
du, die Flöhe, die kommen von ganz alleine halt. Also die sind halt einfach nur anders gelagert. Also das kann man jetzt einfach mal so sagen. Also alles, was mit Optionen, Optionsscheine, Zertifikate, whatever, ja, auch Shorts oder sowas. Nee, einfach irgendwie keine Lust. Ja. Und was ich halt, oder in welchem Bereich ich mich da ein bisschen ausprobiere, ist halt tatsächlich, ja, im Bereich Krypto, weil du da einfach mit, auch mit wenig Geld einfach total viel lustige Sachen machen kannst. Ja. Ob das jetzt irgendwelches Lending ist auf Aave oder keine Ahnung, oder Liquidity, Mining, ja, irgendwie, oder was weiß ich, ja. Du brauchst halt einfach nur, ja, brauchst einfach nur eine Wallet halt, eine Adresse, kannst ein bisschen Kohle hin und her schubsen und da probiere ich mich dann immer so ein bisschen aus, ja. Und jetzt gerade zum Beispiel Liquidity Pools, die mich irgendwann die letzten Monate immer wieder so ein bisschen rangetraut halt. Bei Uniswap zum Beispiel, da kannst du natürlich deine Position aufmachen mit der gesamten Range von niedrig bis hoch und dann gibt es aber kaum Ertrag und dann kann man so ein bisschen die Grenzen ein bisschen enger setzen. Ja, da musst du aber schauen, dass der Preis nicht rausläuft, was natürlich bei Kryptopreisen dementsprechend anstrengend ist. Ja. Und das mache ich dann immer eine Weile, dann denke ich mir, boah, nee, das ist zu viel Aufwand, ja, im Endeffekt, ja. Man darf halt einfach auch jetzt, klar, man darf jetzt nicht vergessen, die letzten Jahre lief natürlich auch im Aktienmarkt auch einfach wunderbar. Ja. Wirft ja auch ordentlich Rendite ab. Es mag immer wieder eine Zeit kommen, wo das dann nicht so gut ist. Aber egal, ja, egal.
Aber jetzt, nachdem du dein Portfolio abgebaut hast, ich weiß nicht, ob du da noch zu kommen willst, aber bist du ja, jetzt gerade wieder im Aufbau deines Portfolios oder wie ist jetzt aktuell der Status?
Also du hast ja bestimmt ja auch günstig finanziert, oder? Also ich meine, du verdienst ja an der Börse mehr, vermute ich doch, wie du an Zinsen zahlst.
Ja. Also gut, das war, ja, kommt ein bisschen drauf an, wie man es jetzt betrachtet. Ja, das war ja 22. Da war so, das Ende war eingeläutet, ne, der Niedrigzinsphase im Endeffekt, aber wir waren noch weit davon weg von denen von heute. Und
das ist genau fast das Tagesgeld besser, ne?
Noch. Ja, das ist halt, ja, also mittlerweile ist es ziemlich pari, kann ich sagen. Klar, du bist dann immer wieder beim selben Thema, ne? Man kann dann Sondertilgen, machst du das oder nicht? Ist dir das Cash irgendwie wichtiger oder nicht halt?
So weit bist du dann doch nicht der Zocker, dass du sagst, hier möglichst viel im Kredit lassen und der Rest an die Börse.
Nee. Also das ist, nee, ich würde auch tatsächlich, würde ich mich wirklich nicht als Zocker bezeichnen, ja, weil letztlich, es gibt einen gewissen Bodensatz, der ist total vernünftig, ja, und es gibt halt einen Teil, der ist ein bisschen unvernünftig, aber egal, wo du jetzt hinschaust, ne, also ich meine, Krypto war natürlich einfach der Teil, der dann auch irgendwie am größten war, aber da bin ich halt glücklicherweise recht früh eingestiegen. Und dann war das irgendwie nicht mein Geld, ja. Ich habe das nicht so als mein Geld gesehen. Mhm. Und es lief dann so vor sich hin. Und als es dann jetzt irgendwann mal wirklich Geld wurde, habe ich dann versucht, das so ein bisschen ins Gesamtportfolio einfach einzubauen, dass es, ne, dass jetzt irgendwie nicht 50% irgendwie deines Vermögens in Krypto liegt, sondern halt irgendwie einfach, weiß ich, 10%, 15%, 20% oder sowas, ja. Und genau, ich möchte rumspielen, aber das Spielen ist eigentlich eher um die Finger, ja, zu beruhigen und der Rest ist einfach solides Investment halt über die Jahre und man sieht ja dann auch nach einer gewissen Zeit mit Zinseszinseffekt und Entwicklung, dass da auch einiges geht, ja, und es kommen immer wieder schöne neue Dinge dazu, ja, ich meine, ihr kennt sie auch, oder, die JP Morgan zum Beispiel, die ETFs halt, die eben diese Optionsstrategie letztlich nachbauen mit Covered Calls. Louis oder so lässt auch ein bisschen grüßen, ja. Sein Ausschüttertportfolio habe ich auch in gewisser Weise so ein bisschen nachgebaut, ja. Irgendwie, das gibt halt viele, viele Möglichkeiten, wo man sich irgendwie ein bisschen austoben kann. Und ich sag mal, mit einem Großteil der Investmentsumme tobe ich mich einfach vernünftig aus und ich versuche auch die Emotionen eigentlich größtenteils rauszulassen. Also ich habe ganz viele Verteilschlüssel, die ich mir so ein bisschen definiert habe halt, ja. Ob das jetzt ein Weltportfolio ist, irgendwie bestehend aus einem MSCI World, Emerging Markets, EU oder sowas. Und da gibt es halt einen Verteilschlüssel. Das, was am schlechtesten läuft, wird dann wieder nachgekauft. Lars, ich glaube, du machst das auch so mit Cash-Rückhalten halt im Endeffekt und dann in schlechten Marktphasen halt nachinvestieren. Hat man jetzt ja gerade wieder ein wunderbares Beispiel mit Trumps Zoll-Thematik. Ja, da hast du einfach ein bisschen Cash beiseite gelegt. Dann bei minus 10 kommt halt ein Drittel rein, bei minus 20 nochmal ein Drittel, bei minus 30 dann der Rest halt. So,
bei mir war es nicht so. Also ich bin da gar nicht tätig geworden, weil es mir nicht niedrig genug war. Also wir waren ja gar nicht im Crash. Also ich habe da gar nicht nachgekauft mit meinem Cash.
Ja, ich glaube, wir waren kurzzeitig mal 30, waren mal zwei Tage. 15 minus 20 oder so. Ja, genau, aber da war ich, ich habe das verfolgt, da bin ich da ein bisschen eingestiegen halt. Also das war schon cool, ja, im Endeffekt. Und wenn man sich dann an sein Schema hält sozusagen, ja, und die Emotionen rauslässt, dann funktioniert das auch wunderbar. Und natürlich wird man immer mal wieder beeinflusst. In gewisser Weise, oh, jetzt ist vielleicht doch die schlimmste Katastrophe, ja, irgendwie der schwarze Schwan, der noch nie eingetreten ist, aber ist ja eigentlich Quatsch, ja? Also die Welt dreht sich ja einfach doch immer weiter.
Ja, vor allem aktuell, also die Probleme, die wir aktuell haben, die sind ja tatsächlich von der Politik gemacht. Also dieses Crash-Szenario, das ist echt nur aus meiner Sicht eine riesengroße Shitshow. Mal gucken, wo das noch endet, aber da sind wir weit weg von irgendwelchen Krisen oder sowas, die da gerade treiben. Jetzt mal abgesehen von den Kriegen, die wir natürlich haben, aber das, was wir jetzt gerade als Grund für den Crash hatten mit den ganzen Zöllen und so, das kann sich so schnell alles wieder ändern und hin und her, da weiß ich auch nicht. Mal gucken, wie das so wird. Sind ja nur noch 3,5 Jahre Trump.
Da kann ein bisschen mehr. Da kann viel kaputt gehen. Ja. Aber du hast die Frage, glaube ich, vom Lars noch beantwortet. Investierst du jetzt wieder mittlerweile, also wieder auf Vermögensaufbau?
Ja.
Das ist jetzt da.
Ja, okay. Genau. Genau, im Endeffekt, es war ein Bodensatz übrig und ich habe dann sozusagen wieder langsam, also habe mir dann überlegt, was will ich denn eigentlich machen, wo will ich hin, und habe dann peu à peu sozusagen die einzelnen Investmentklassen jetzt auch wieder dazugenommen, aber in einer abgewandelten Form. Ja. Und jetzt, wenn wir einfach nochmal ganz kurz so auf das grobe Investment schauen, sage ich mal aufs grobe Portfolio, dann ist mittlerweile natürlich schon ein relativ großer Teil einfach Immobilie. Ja, das ist nahezu die Hälfte, also 45%.
Also die rechnest deine lokale Immobilie rein, das sind keine weiteren Immobilien, die du hast.
Nee, genau. Also nee, Immobilien ist einfach, kannst du bei mir...
Deine Wohnung.
Nee, mache ich nicht. Halt, wenn, dann kaufe ich ein REIT oder was weiß ich, ja. Oder dann halt doch vielleicht irgendwie über eine Plattform oder sowas. Aber das, nee, war nie, hat mich nie interessiert. Ich habe keine Lust auf Miete.
Wie rechnest du die rein, die Immobilie? Rechnest du die, wie wenn sie abbezahlt wäre, oder den Teil, den du schon bezahlt hast, rein?
Den Teil, den ich bezahlt habe, ja. Ja. Okay. Also ich sozusagen mein
Verkehrswert minus Kredit oder so und dann.
Genau. Verkehrswert ist natürlich auch immer so eine Sache halt. Ja, letztlich kannst du natürlich den Einkaufswert nehmen, aber da war jetzt, sagen wir mal, der Einstiegszeitpunkt schon ein bisschen schlecht gewählt, ne, weil 22 war halt tatsächlich das absolute Peak, halt egal welchem Immobilienmagazin man da folgt halt, und seitdem kann man schon sagen, dass die Preise jetzt ein bisschen zurückgekommen sind, wobei in den Städten vernachlässigbar, ne. Das heißt also, ich nehme grundsätzlich mehr oder weniger den Einkaufspreis und ziehe halt dann...
Hat es keinen Makler, oder? Von daher ist es ja mehr oder weniger...
Ich hatte keinen Makler.
Mehr oder weniger bis plus minus null dann, ne?
Genau. Und es ist halt so, dass, ja, es geht dann auch immer um, also Immobilie, ne, ist nicht liquide und sowas, aber letztlich, ja, hier über die Straße ist dann auch irgendwann ein Industriegebiet, hier arbeiten, was weiß ich, 40.000 Leute, die Allianz hat ihr neues Headquarter hingebaut, nicht ganz so weit von hier. Also, wenn man jetzt wirklich will, dann ist diese Wohnung auch schnell wieder weg halt. Und da musste ich mich auch tatsächlich ein bisschen selber von überzeugen. Ja, aber wir wohnen letztlich auch einfach gerne hier. Das ist eine schöne Wohnung und dann passt es ja auch. Ja, dann ist es keine Finanzentscheidung, sondern halt eine emotionale Entscheidung.
Mhm. Ja, und ich habe nur gefragt, weil du es mit eingerechnet hast, ne? Also viele sagen ja, eine Immobilie darfst du eigentlich nicht reinrechnen in dein Vermögen, weil,
Nee, genau, aber ich will halt sozusagen ein paar Verhältnisse einfach da sicherstellen und da für diese Mathematik nehme ich es halt mit rein letztlich, ne? Und klar ist, dass da jetzt eben auch nicht mehr wirklich was, also ich weiß mal nicht, was passiert, aber jetzt geplant kommt da nichts mehr dazu. Das heißt also, dieser Anteil, der wird immer weiter sinken. Und bei mir ist es auch tatsächlich so, dass ich plane nicht irgendwelche Investments jetzt, außer ich habe mich dagegen entschieden, aber ich plane nicht irgendwelche Investments wieder zu veräußern halt. Ja? Also auch Wertpapiere, da gibt es ja Namensstrategien und sonst was, ja, aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist im Prinzip,
Cashflow.
Ja, ist Cashflow und die Dinger einfach zu halten, ja, und dann halt vielleicht irgendwann zu vererben, wer weiß halt, ja, und ich habe kein Problem eben mit Kurs- oder Buchwertverlusten. Alex von Rente mit Dividende lässt grüßen. Falls ihr den mal gehört habt, halt.
Den kenne ich auch, aber der hat ja sein Ziel erreicht, ne, irgendwann.
Ja, genau. Der hatte so das richtige Mindset. Nee, genau, also Immobilie, Wertpapiere bist du schon bei über 80%, Krypto sind es jetzt bei mir noch ungefähr 10 und tatsächlich habe ich es geschafft, P2P, also aktuell auf echt weniger als 1% runterzudrücken vom Gesamtportfolio, aber mit halt Potenzial, das auch wieder so ein bisschen aufzubauen. Warum 1%? Ja, und das ist eben einfach, weiß jetzt nicht genau, wie ich darauf gekommen bin, aber ich fand es irgendwie sinnvoll. Ich habe neben diesen Anlagen, ja, also Aktien, Wertpapiere, whatever, habe ich eben auch einen hohen Spaß an Liquidität. Ja? Also einmal diese Cash-Rücklage, die man dann vielleicht in Krisenzeiten auch wieder investieren kann. So, jetzt ist aber natürlich ziemlich langweilig, einfach nur Cash auf dem Girokonto rumliegen zu lassen. Ja? Also packt man es schon mal aufs Tagesgeldkonto, ja? oder auf Trade Republic, ja? Oder Vergleichbares.
Ja.
Und was kann man noch so machen? Ja? Was gibt es noch für hochliquide Anlagen?
Das P2P-Tagesgeld, schon klar.
Genau, das gute alte P2P-Tagesgeld, völlig richtig, ja, genau. Und deswegen bin ich auch größtenteils halt noch in Bondora investiert. Das ist auch eine meiner längsten Plattformen, läuft nach wie vor gut. Ja, und weiß ich nicht, jetzt auch mit von 6,75 auf 6% runter, naja, gut, klar, ist ärgerlich, aber letztlich dann immer noch besser als die 2,25, die es gerade aufs Tagesgeld gibt. Und wenn man das halt dann im Rahmen macht oder so, dann passt das ja auch. Ja, ich weiß, dieser Vergleich, der wird immer so durchs Dorf getrieben, aber es ist nun mal nicht von der Hand zu weisen. Es wird ja auch nicht besser, ne, im Endeffekt. Also von diesem Liquiditätsportfolio liegt halt ein Viertel ungefähr tatsächlich in Cash. Ein Viertel liegt ungefähr im P2P. Ein Viertel liegt in Crypto-Lending und ein weiteres Viertel ganz banal in Anleihen. Also Anleihen, Kurzläufer, Anleihen halt im Endeffekt. Damit habe ich sonst auch nicht so viel am Hut. Ich kann mit Anleihen irgendwie nicht so viel
anfangen. Einzelne, oder was? Da kaufst du dann einzelne Anleihen?
Nee, das sind tatsächlich auch ETFs.
Ah, okay.
Da gibt's ja also so Geldmarktfonds im Prinzip, mhm, der so ein bisschen also Leitzins plus X da umsetzt. Und dann gibt's noch, wollte ich jetzt mal ausprobieren, es gibt so eine Hochzinsanlage auf dem US-Markt halt von PIMCO und ja.
Lass mich raten, Mint.
Mint, ja, kann sein, dass das
so ist.
PIMCO ist der Anbieter, ich weiß es gerade gar nicht.
Ich habe dann tatsächlich auch mein Tasty Trade Geld reingeschoben, bevor ich weiß, was ich denn wirklich mit anfangen soll, habe ich auch den Mint. Der schüttet monatlich aus, ne, und schüttet eigentlich immer aus, bis er wieder bei 100 ist und dann steigt er wieder an, bis er bei, ja, ich glaube 4% oder sowas, ne, im Dreh rum.
Ja, glaube ich sogar mehr, ja, eher so 7-8 oder sowas.
Echt?
Ja. Okay. Ja, ja. Aber ich meine, man muss gucken, also ich weiß, ich habe jetzt tatsächlich
da schon andere, dann hast du ja, du schickst mir deinen natürlich für die Shownotes, ich pack meinen rein. Meiner ist so ein kurzlaufender, also meiner hat kein Zinsrisiko, der ist quasi nur mit kurzlaufenden Wertpapiere, weil ich halt ich wollte ja auch ein tagesgeldartiges Produkt haben und da gibt's keine T-Bonds bei Tasty Trade, deswegen habe ich den genommen.
Ja. Ja, genau. Ich meine, es gibt ja so viele Möglichkeiten, ne, weil du jetzt gerade auch T-Bills und so ansprichst und dieses eine oder andere kannst du dann nicht mehr wieder bei jedem Broker kaufen, dann brauchst du ein neues Konto. Konten hatte ich schon irgendwie überall mal eins, ne, dann musst du die pflegen, dann wollen die wieder eine Verifikation. Also es ist halt, man kann sich ja ewig im Kreis drehen, ne, und irgendwann hast du halt dann dein System gefunden und dann kommt man damit eigentlich auch ganz gut klar halt, ja. Und klar, das ist jetzt kurzfristig ändere ich da nie was dran. Langfristig dokter ich immer an den Rändern halt rum, ne, natürlich. Und dann gibt's immer hier was Neues und da was Neues. Genau, ja. Und genauso ist es jetzt dann letztlich auch mit P2P. Jetzt um den Begriff nicht wieder zu nennen, aber was ist das andere Produkt natürlich, wo man relativ kurzfristig Geld rein und rausschubsen kann, ist halt Monifit, ne. Das verfolge ich jetzt auch schon ein paar Tage. Ja, da bin ich mir mal am Überlegen, ob ich das irgendwie auch mal mit einem kleinen Testpilot dann starte. Und ich habe auch den Lars irgendwann mal im Ohr, der hatte irgendwann mal gesagt zu dem Thema, ich meine, klar, man kann natürlich auch bei vielen Plattformen auch mit Kurzläufen oder so relativ aussteigen, aber klar, du musst halt immer irgendwie was machen und dort klickst du halt letztlich irgendwie auf einen Knopf, ne, und dann ist das Geld wenige Sekunden später halt da, sofern es denn kommt halt, ja, und das spielt dann schon eine Rolle, ne, also wenn dann irgendwie eine Marktphase ist, du hast irgendwie einen Rücksetzer, dann kannst du halt sagen, okay, dann löse ich da jetzt halt irgendwie ein Drittel von auf und schubst es halt rüber.
Du hast halt mit Monifit schon Pech gehabt. Die 7 Tage reichen dir da nicht, wenn man nur 2 Tage.
Ja, 10 Tage, ne?
Oder 10 Tage, keine Ahnung.
Ja, das 10 Tage sind es, ja. Das ist
da ist dann das alte Spiel, nimm Mintos und verkaufst über einen Zweitmarkt mit etwas Abschlag, das Einfache. Da kannst du lockern, die meiste Liquidität wieder rausziehen in kürzester Zeit.
Bei Monifit habe ich gehört, die wollen jetzt auch irgendwann Instant Withdrawals anbieten. Allerdings nicht so wie bei Bondora. An dem Maß, also kannst du, glaube ich, irgendwie 1.000 oder 2.000 monatlich abziehen. Dann wollen sie das stückweise erhöhen, weil die natürlich nicht diesen Puffer haben. Was könnte vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit werden in Zukunft. Und die haben heute ihre Zinsen erhöht übrigens. Für einige.
Oder gesenkt.
Genau, je nachdem, wo man steht.
Ja. Nee, genau, so viel übergreifend. Jetzt gehen wir einfach ganz kurz mal wirklich auf die P2P, auf den Bereich explizit ein. Genau in der Einleitung habt ihr es kurz erwähnt. Also ich war selber überrascht, es waren 34 Plattformen. Ja, das fand ich dann doch irgendwie auch sensationell, aber es hat sich einfach so ergeben, ja. Irgendwie man hat halt einen neuen Namen gehört, das probiert man aus, dann macht man ein Konto auf, dann schubst man ein bisschen Kohle hin halt und ja, und dann waren es 34 Stück am Ende. Das maximale Invest war dann tatsächlich so um 2021 rum. War dann schon ein fünfstelliger Betrag, ja,
über alle aber, ne, oder?
Über alle, genau, über alle. Wobei, ja, also ich weiß nicht, ich glaube, es waren eben so 15.000, 20.000 waren es vielleicht in der Summe über alle. Und über die Zeit, das habe ich auch mal irgendwie ausgerechnet halt, also 25.000 Euro sind da mal reingelaufen, ne, wobei dann teilweise habe ich auch wieder Auszahlungen gehabt, habe die umgeschoben und so. Also so viel, ne, am Ende war es nicht. Wobei, jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, ja, damals war es schon auch ein beträchtlicher Teil des Portfolios, ja. Da habe ich gestartet, ja, das war eben 2016 und damals dann wirklich über einen Sparplan und dann habe ich damals auf Pandora, Civino und Mintos im Prinzip eingerichtet. Und habe da jeden Monat irgendwie eine kleine Summe, 50 Euro oder sowas hingeschubst halt. Das war übrigens dann auch die Zeit, wo es wirklich auch mit Bitcoin losging, ja. Ein bisschen ärgerlich, ja, weil 2016, da war das Ding bei 800 Euro, ja, und ich hatte aber einfach auch irgendwie kein Geld und habe ich da auch für 50 Euro gekauft, ne, und dann wenige Monate, Jahre später, ja, also, keine Ahnung, wäre das jetzt heute so, ne, dann würde man halt sagen, okay, man kauft sich halt mal irgendwie 100 Stück von den Dingern oder so und schaut mal, was rauskommt, ja. Damals war das halt nicht so. Ja, genau, damit ging es los. Natürlich auch Aux Money, ja, selbstverständlich. Wer hat das nicht gemacht halt? Herzlichen Glückwunsch.
Nee. Ich habe ja auch erst so richtig 2017 angefangen und da war das schon, hat man das schon eigentlich sehen können, dass das irgendwie sich komisch anfühlt. Ja. Vor allem haben die ja im Vergleich relativ geringe Zinsen gehabt. Da gab es schon andere Plattformen, die mehr Zinsen hatten und so.
Deswegen. Ja, es war damals irgendwie, ich weiß nicht, Lars, wie du es siehst, aber irgendwie war das damals sehr präsent halt. Ja. Die haben auch Werbung gemacht und
massiv,
so. Und es war dann halt auch es war halt auch irgendwie, ja, das muss ich halt auch sagen, es war ja eine deutsche Plattform, ja, und irgendwie hatte man als Deutscher ja so das Gefühl, okay, Baltikum, komisch, ja, dann deutsche Plattform, das muss ja auf jeden Fall funktionieren. Gut, wir wissen heute genau andersrum, ja, ist es der Fall letztlich. So eben auch bei mir. Und ich meine, Aux Money verfolgt mich jetzt bis heute, ja. Also die haben da irgendwann dann die Investitionen haben sie ja abgeschalten für Privatleute, aber natürlich werden die Kredite noch abbezahlt und ich glaube, ich kriege irgendwie jetzt noch jeden Monat 32 bis 64 Cent oder so überhöht von denen.
Immerhin, ne?
Ja,
und du musst nichts tun, weil das ist ja mal passives Einkommen at its best, oder?
Das stimmt.
Passiver geht's
nicht. Das stimmt, ja. Das werde ich auf jeden Fall ansparen, ja. Dann, ja, vom Gesamtergebnis, denke, das wird auch viele interessieren, auch mich selbst. Ich habe die Zahlen schon immer parat gehabt, ja. Ich habe natürlich immer eine Steuererklärung gemacht, nie alternativ, sondern immer so, wie es mir, so wie es im Prinzip ausgewiesen wurde. Das andere war mir dann irgendwie zu heikel, anyway. Und ich hatte aber tatsächlich nie so eine richtige Renditebetrachtung gemacht. Ja, ich habe mal Portfolio-Performance benutzt eine Weile, ich habe eigene Excels gebaut oder sowas. Aber tatsächlich habe ich nie so richtig geschaut, was am Ende irgendwie rauskommt. Ja. Ne? Und dann hat es mich auch irgendwann nicht mehr so richtig interessiert. Und ich bin jetzt gestern, habe ich es einfach mal überschlagen. Und es kommen halt wirklich verrückte Zahlen raus, je nachdem, wie man das jetzt anschaut. Ja? Also wenn ich es gesamt anschaue über die 34 Plattformen und berücksichtige, dass ich tatsächlich da auch noch ein bisschen was drin habe, dann ist es tatsächlich eine Jahresrendite von nicht mehr als ungefähr 1,5% halt, ja? die hängen geblieben ist. Also
wow.
Dünn. Vernachlässigbar.
Mhm.
Ja, ich meine, Aufwand auch jetzt mal dagegen gerechnet, kann man es eigentlich schon.
Und du hattest in einer Zeit investiert, wo es ja auch sonst keine Zinsen gab. Das kannst du damit ein bisschen schön reden.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich kann es auch anders. Es
gab keine Inflation und so, ne?
ich kann es auch anders schön reden. Es ist ja ein P2P-Café, ja. und also das schlechte Ergebnis kommt tatsächlich vor allem durch die ganzen deutschen und österreichischen Plattformen halt. Also die sind wirklich echt bis auf eine oder zwei alle mit Verlust geendet, teilweise sogar Totalverlust.
Dagobert.
Also Dagobert nicht. Dagobert hat bei mir noch einigermaßen gepasst. Home Rocket war sensationell. Da Home war Rocket. Alles weg halt, ja.
Das klingt ja auch so. Das kenne ich vielleicht mal gehört. Aber was hast du noch für Deutsche gehabt? Also so viele. Was gibt's denn da alles? Hast du dann auch diese Engels und Völkers und den ganzen Kram da, oder?
Nee, Engels, Völkers nicht, nee. Also wenn ich so durchgehe, im Endeffekt, gut, ist es die Frage, wo ist es dann noch alles P2P, aber eigentlich schon. Also Capilendo gab es ja mal, Investor, haben die sich irgendwann dann gerebrandet.
Mhm. Okay.
Better West.
Ah, das war aber doch auch so Crowdfunding-Zeug, oder? War das nicht so Nachrangdarlehen
genau.
Im Crowd-Umfeld?
Ja, genau. Ja, ich habe das, also klar, ich meine, das habe ich natürlich in dieselbe Kategorie gepackt, ne? Ich habe das irgendwo hingeschoben und ja.
Ja, ist auch schön.
Irgendwas wurde damit finanziert halt, ne?
Die haben mein Geld genommen.
Ja, und es war auch alles bei denen furchtbar kompliziert. Ja, ich meine, wenn du überlegst, irgendwie bei den baltischen Plattformen hast du natürlich einfach Kohle überwiesen, hast irgendwie einen Auto-Invest halt angemacht, halt, es ging ja bei den meisten dann früher oder später. So irgendwie bei den Deutschen, da war jedes Ding war ein eigener Vorgang, du musstest dann mit einer eigenen Referenz irgendwohin Geld überweisen, das war halt furchtbar nervig, ja. Also, es war furchtbar nervig, es war furchtbar schlecht und es ist eigentlich faszinierend, diese ganzen Plattformen, die gibt's ja heute noch halt. Ich weiß es nicht, wie, vielleicht hatte ich auch einfach nur Pech, ja, keine Ahnung. Nee, genau, dann Bergfürst war dabei.
Ah, Bergfürst, stimmt.
Klassiker, Exporo.
Wobei, da hast du geschrieben, dass du gar nicht negativ unterwegs bist bei denen, oder?
Ja, Exporo war aber auch nur so ein Testballon, ne? Also das war halt ein Projekt, das hat geklappt halt.
Ja, Glück gehabt.
Das war dann okay, genau. Leih deiner Umwelt Geld gibt's noch, ja. Dann Home Rocket, Dagobert Invest, hatten wir drüber gesprochen.
Aha.
Genau, das waren die, ja, das waren die, na nee, und dann noch Zinsbaustein und Zinsland. Ja.
Okay, aber die sind, glaube ich, eine von denen sind doch auch zur Expo oder zu, ne?
Zinsland, glaube ich.
Genau.
Ja. Zinsland ist jetzt Expo, oder? Wurde übernommen irgendwann?
Ja.
Ja. Du hast ja alles mitgenommen, faktisch.
Ich habe alles mitgenommen.
Die Franzosen auch, da gab es auch noch irgendwas in Frankreich, gab es da auch in dieser Plattform. Bau.
Ne? Also, nee, habe ich nicht, aber okay. Weil du es gerade sagst, ist schon richtig. Das war damals der andere große Markt. Nee, aber das habe ich nicht getan. Ja.
Okay. Ja, ja.
Nee, aber es hat halt einfach, ich meine, klar, 34 Plattformen, es hat sich dann natürlich auch sehr gut verteilt, ne, mit kleineren Summen. Wenn dann halt eine.
Immerhin die These, breite Diversifikation sorgt dafür, dass du nicht komplett pleite gehst. Ich meine, du hast nicht viel verdient, aber immerhin nicht draufgezahlt.
Definitiv, ja. Nee, genau, also wenn man die Plattform rausnimmt, dann kommst du irgendwie bei 2,7% raus, ja. Ich meine, das ist jetzt alles so ein bisschen angenommen, können auch, also geschätzt, ja, kann halt vielleicht auch 2,5 oder 3 sein, aber sowas in dem Bereich, ja, bisschen besser, auch nicht toll. Und wenn man dann die einzelnen Plattformen dann tatsächlich anschaut, dann kommen schon auch zweistellige Renditen dann teilweise raus, ja. Also es gibt ein paar Plattformen, die haben bei mir wirklich super gut funktioniert.
Zähl mal den Top 3 auf, genau.
Ja, Robocash und Swapper. Also da bin ich so bei 11 bis 12 rausgekommen.
Ja.
Und dann halt, ja, Peerberry, Twino, Wire Invest waren so 9 bis 10. Klar, Bondora natürlich dann. Und ich hatte das früher natürlich auch diesen normalen Bondora Portfolio Manager da am Laufen. Da habe ich im Vorgespräch ja mal schon kurz, ich habe damals das Angebot genutzt, habe komplett auf Go and Crow umgestellt halt. Ja, aber letztlich, ja, keine Ahnung, kam da auch irgendwie dann nichts, nicht groß was anderes raus, ja. Also es sind halt so 6 bis 7%, die da irgendwie rauskamen.
Ja. Ja.
Genau. Ja, was gibt's noch? Also es gibt genau Scams, hat man schon angesprochen. Da war ich natürlich auch dabei. Im Prinzip bei 3 oder 4, also 3 sicher, Groupier, Investio, Viventor. Und jetzt weiß ich nicht, mein Crowdestock, das gibt es heute noch, also fand ich irgendwie auch immer ein bisschen seltsam halt.
Je nachdem, wenn man fragt, ist das Scam oder ist das einfach auch nur...
Ja, genau. Und Do Finance fand ich auch immer so ein bisschen seltsam irgendwie. Weiß auch nicht, aber da ja bin ich auch irgendwann dann nicht mehr so ganz rausgekommen halt, ja.
Kommt von denen, wo du raus bist, noch Geld oder hast du jetzt einfach komplett abgeschrieben? Das ist auch mehr die Scam sowieso, da kommt nichts mehr, da braucht man sich nichts vormachen, aber bei den anderen Sachen...
Ja, also genau.
Auch hast du gemeint, kommt noch was? Schreiben die eigentlich auch ab dann? Also wenn oder bleiben die einfach ewig hängen?
Keine Ahnung. Das ist ja, wie gesagt, also das ist ja im Cent-Bereich. Also da, was soll ich da tun halt, ne? Im Endeffekt, ich weiß gar nicht, ob man sich da noch einloggen kann halt. Mhm. Keine Ahnung, ne?
Krass.
Muss ich mal schauen. Also ich meine, ich lade mir das dann immer am Ende runter, ja, für Steuererklärung und so, summiere das dann alles auf und so, aber es ist, also letztlich erwarte ich da nichts mehr halt.
Ja, das sowieso.
Also irgendwann, genau, irgendwann hört es auf halt und dann ist gut halt. Und klar, ich auch da immer irgendwie so eine Pauschalrechnung, also irgendwie so, ja, so knapp 4.000 Euro könnten da jetzt wohl noch irgendwo, oder sind da, hängen da noch irgendwo drin. Und dann habe ich einfach mal ein bisschen berechnet, wie viel erwarte ich da noch. Ja, und dann sind es keine 1.000 halt, ja, im Endeffekt. Also, ja, man kann sagen, da ist eigentlich dann schon noch viel weg, ja. Was tatsächlich ernsthaft nur noch läuft, also neben Mintos und Bondora, wo ich tatsächlich auch noch investiert bin, ist jetzt zuletzt noch Wire Invest. Also da ist noch eine ganz kleine Summe im Übrig, aber die wird auch zurückkommen. Also muss man wirklich sagen, dass das bei denen eigentlich echt auch gut funktioniert hat. Genauso, um jetzt mal so ein paar auch echt herauszuheben, ne? Also Peerberry zum Beispiel auch alles wunderbar zurückgezahlt, wie sie es ja auch versprochen haben, ja, auch egal jetzt mit Russland, Ukraine oder was auch immer. Wo ich genau ein bisschen Pech hatte, war jetzt bei Debitum. Da habe ich tatsächlich irgendwo in der Zeit investiert, wo alles in ukrainischen Dings da reinging, was war das, Motor Finance oder keine Ahnung. Und die haben die jetzt auf keine Ahnung, 2030 oder sowas, ne, umterminiert oder so.
Die versuchen noch, glaube ich, das Portfolio zu verkaufen.
Oder? Naja, aber das hat nicht funktioniert. Ja, genau, jetzt suchen sie wieder einen neuen Käufer und ansonsten halten sie sich an den Plan, sofern die Ukraine dann halt noch existiert irgendwann. Also ohne Frieden passiert da überhaupt gar nichts. Also.
Ich glaube, für sich abschreiben und mal warten, was passiert, so kann man es
genau.
So habe ich es gemacht.
Ja. Ja, genau. Also das ist ja, ich meine, ja klar, es ist natürlich irgendwie schade, ne, 500 Euro haben oder nicht haben oder so, aber es ist natürlich jetzt dann über die Zeit dann okay. Wenn irgendwas kommt, dann freut man sich halt. Es gab jetzt von den, jetzt muss ich nochmal kurz schauen, Also von den 34 im Endeffekt war ich ja 2022, war ich schon aus, ja, 8 Stück eigentlich schon wieder draußen, ne? Bleiben noch 26. Und genau, und von den 26 habe ich es dann tatsächlich bei, wie viel sind das? 6, 8, 10, bei 12 geschafft, also 22 dann auch auszusteigen. Bei einigen ging es tatsächlich sofort, ja, weil man natürlich irgendwie das Portfolio verkaufen konnte. Also da fällt mir vor allem eben ein Robocash, Swabber konnte das, Monsera damals, Estate Guru in der Zeit ging auch noch. Ja, also ich meine, da habe ich jetzt auch viel gehört, dass das ja nicht mehr so gut läuft, gerade das deutsche Portfolio, aber ich bin da einfach wunderbar rausgekommen. Und Bonster ging auch.
Hast du es dann mit Abschlag verkauft alles oder tatsächlich mehr oder weniger ohne? Was war da dein
Über
Ziel?
Thomas, das kann ich dir nicht mehr sagen. Mhm. Ich denke, ich habe das alles so verkauft. Also manche Sachen konnte man per Knopfdruck verkaufen. Ja, ich glaube, bei anderen war das vielleicht Finbi,
genau.
Finbi oder so. Ne? Da hat man es irgendwie reingestellt. Dann hat man es mal irgendwie um 5% alles reduziert oder so.
Ja.
Das habe ich dann schon gemacht, ja, weil mein Ziel war ja...
Möglichst Liquidität, ja, möglichst schnell.
Genau, genau, schnell die Liquidität irgendwie zu bekommen. Ja. Genau, und dann andere eben, also Dagobert hatten wir jetzt gerade schon mal angesprochen, die haben tatsächlich dann auch nochmal was zurückgezahlt, halt dann irgendwann im Jahr 23. Bikey State zum Beispiel bin ich auch noch rausgekommen, aber händisch, sag ich mal, also die musste ich dann irgendwann anschreiben. Da gab es ganz kurz mal, oder ich weiß nicht wie lange, aber es gab eben die Möglichkeit, auch auf so ein Early Exit oder sowas.
Ja,
ja, dann haben sie bei einem Projekt, genau, per Mail bei einem Projekt haben sie mir das dann versprochen. Dann habe ich dann irgendwann nochmal nachgehakt und dann kam dann nichts und dann nochmal nachgehakt und dann ging das auch irgendwie. Also da bin ich tatsächlich auch rausgekommen. Und ja, genau. Ja, die anderen Sachen, die laufen jetzt eben noch so vor sich hin.
Was hast du denn noch, was noch normal läuft und nicht abgeschrieben hast, wo du einfach ewig dauert, aber halt wegen fehlendem Zweitmarkt nicht rauskommst? Hast du da was?
Nee, also im Prinzip eigentlich nur Debitum.
Aber es ist ja auch defaulted quasi, genau.
Ja.
Also hast du nichts, was noch ewig läuft. So.
Ich weiß nicht, irgendwie habe ich bei Debitum, ich meine, höre jetzt meist auch nichts so Schlechtes darüber. Ja? Also ihr könnt mich jetzt gerne noch korrigieren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es da schon irgendwie eine Möglichkeit gibt halt. Ja? Aber klar, es wird noch Jahre dauern, weiß ich nicht, deswegen.
Ich meine jetzt so, ich habe jetzt heute was zu Linked Finance ein Video gemacht. Und da habe ich halt noch Kredite, die halt laufen halt 60 Monate, ne? Wenn ich halt, und da gibt es keinen Zweitmarkt. Also die sind nicht ausgefallen, die laufen. Aber da muss ich jetzt halt dann 5 Jahre warten, bis ich dann halt raus bin. Und ich will eigentlich auch raus. Also sowas hast du gar nicht gehabt, irgendwie laufendes Zeug.
Nee. Nee, also ich glaube auch, dass ich, also wie gesagt, das ist jetzt teilweise auch schon echt eine Weile her, aber insofern mal so eine Möglichkeit hatte, ich war auch damals schon eher so ein bisschen auf die Kurzläufer, sagen wir mal, spezialisiert, also länger als 24 Monate. Wenn sich es irgendwie vermeiden ließ, habe ich eigentlich gern gemacht. Ja.
Gut, ich meine, bei insofern, so ist es egal. Da, wo man einen Zweitmarkt hat, ist es eigentlich egal. Aber da, wo man keinen Zweitmarkt hat, muss man sich da schon klar sein, dass es dann Jahre dauert.
Ja, definitiv, definitiv. Ja, ja, Mintos gehört auch noch dazu halt. Da hängt natürlich auch noch einiges drin. Also ob das jetzt irgendwie da wo ist, ne, in der Türkei oder so. Also die Klassiker, die ihr auch immer mal wieder durchs Dorf treibt, halt, da bin ich natürlich auch immer mal wieder drin.
Ja.
Mit dem einen oder anderen Euro. Klar, das ist, ich meine, die machen ja schon dann einen krassen Job, ne? Wenn man es jetzt mal vergleicht, du kannst da reinschauen, du hast den Status, wie viel offen ist, wann, wie viel Rückforderung erwartet wird, zu welchem Jahr und ich meine, ob es dann so eintrifft, wer weiß halt, aber allein schon mal die Information, das ist schon krass, ja. Also von anderen hörst du halt irgendwie jahrelang gar nichts halt und Mintos ist da schon relativ transparent halt, ja.
Ja.
Nee, aber es ist dann wirklich so, dass eigentlich, ja, mein klar, man kann jetzt ins Detail gehen und sagen, okay, hier und da ist vielleicht noch die Möglichkeit, dass noch ein bisschen was kommt, aber man kann eigentlich sagen, dass dieser Prozess grundsätzlich abgeschlossen ist. Ja. Also ich habe das jetzt nicht mehr so richtig in meiner Portfolioberechnung drin. Ne. Also diese 4.000 Euro oder was, wovon vielleicht noch 1.000 zurückkommen, ja, das sehe ich jetzt nicht mehr als mein Geld an. Ne. Und dann.
Du bist ja auch. Die 4.000 sind, wenn die 4.000 jetzt abziehst, hast du da noch ein Plus oder ist das?
Ja, genau. So, also da kommt dann diese 1,5%, diese 1,5% raus.
Ja, gut, aber das ist ja dann trotzdem fein. Alles, was jetzt noch kommt, ist quasi on top.
Ja.
Fein. Und was siehst du jetzt für ein Fazit? P2P für hohe Liquidität, gut oder nicht gut?
Ha, es ist differenziert, ja, zu betrachten. Also einerseits, wenn ich euch folge, ja, muss ich sagen, es gibt eine Möglichkeit, dass es gut ist, ja, wenn man sich damit beschäftigt halt irgendwie, wenn man da wirklich Muße hat, vielleicht das andere, ein oder andere Tool auch nutzt oder so, sich informiert, ne, die Cashbacks mitnimmt und so weiter, kann das funktionieren, aber du musst natürlich dann schon auch irgendwie ein bisschen Fable mitbringen. Ja, dann gut Glück, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, also Lars, du bist ja da schon relativ weit vorne, so ein bisschen mit Due Diligence, also wenn man euch auch dann folgt, ist und sich ein bisschen an die Plattform hält, ja, ich denke mal, da kann man nicht so komplett überrascht werden, aber natürlich ist auch das nicht ausgeschlossen, ne? Auch ihr könnt euch mal irren halt. Auf jeden Fall. Und das habe ich zum Beispiel damals halt ja nicht so gemacht, ne? Ich habe halt natürlich viel auf Zuruf auch agiert und halt ein bisschen was ausprobiert und da mal ein paar hundert Euro. Also war irgendwie auch Quatsch halt, ja. Aber es hat mich damals auch nicht so sonderlich interessiert, ja. Und so, das heißt also, wenn man das Ganze vernünftig betreibt, nachverfolgt, jetzt nicht vielleicht wie ich irgendwie 30 Plattformen aufmacht, ja, wo man dann natürlich auch einen Heidenaufwand hat mit irgendwelchen Vertragsformularen und Rückforderungen und sowas, ja, dann kann man das schon machen, ja. Nichtsdestotrotz bleibt halt immer so ein bisschen ein Aufwand und es ist halt die Frage, ob es nicht eben andere Produkte gibt da draußen, mit denen man vielleicht ja einfacher Cashflow halt im Prinzip produzieren kann, ja. Aber das möchte ich eigentlich nicht unbedingt bewerten, ja. Wie gesagt, hätte ich mich auf die wichtigen Plattformen konzentriert, auf die richtigen, hätte da vielleicht auch ein bisschen mehr investiert, ja, also ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen weniger Breite, hätte auch wahrscheinlich ein besseres Ergebnis rauskommen können, ja.
Ja, ist ja mittlerweile auch der Wandel, den ich ja persönlich auch gemacht habe, ne, von der extremen Schrotflintenannahme hin zu einer qualitativ gesteuerten Verteilung. Also ich finde immer noch, dass die Diversifikation wichtig ist, aber nicht auf Teufel komm raus. Das Qualitätsthema spielt auch da, also gerade vielleicht im P2P, eine große Rolle.
Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf das Portfolio und die Größe an. Also ich muss jetzt sagen, ich kann heute leichter mal eine Plattform mitnehmen, wo ich mir jetzt vielleicht nicht hundertprozentig sicher bin, weil ich weiß, gut, wenn ich die jetzt verlieren würde, dann habe ich das Geld halt über die restlichen Plattformen, über die Ausschüttung innerhalb von 3-4 Monaten wieder drin. Das ist natürlich, ja, kann man ja natürlich auch so sehen.
Das meine ich mit gewichteter, ne? Also mit dieser Gewichtung. Du hast halt deine dicken, soliden, genau, Anführungszeichen Plattformen, die hast du halt mit den 70% deines Invests und die 30%, die, wenn wir wieder beim Sportwett-Thema sind, da kann man ein bisschen die risikoreicheren Dinge oder halt auch mal so einen Sidekick probieren.
Ja, ganz genau.
Es ist halt eher ein Marathon, ne? Ich meine, Lars, bei dir ist es ja letztlich so, du machst es jetzt schon ganz lange, ja, und hast es über Jahre aufgebaut, hast dir deine Strategien zurechtgelegt. Ich meine, ich glaube, du ziehst ja aus den meisten Plattformen ja irgendwie immer 100 Euro jeden Monat raus oder sowas. Und wenn man das dann mal erreicht hat, dann finde ich, wird es ja auch echt leichter, ne? Weil du hast ja dann schon Cashflow, der ist dann etabliert halt, so über eine gewisse Anzahl von Plattformen. Und wenn dann eben mal einer ausfällt, gut, dann ist es so. Aber sozusagen für den Anfänger, der jetzt eben neu anfängt, bis du da hinkommst, ist es natürlich schon ein recht weiter Weg und man muss schon ein bisschen was investieren, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, was weiß ich, nehme FTSE All World ausschütten teil, da muss ich nichts machen, ne? Dann kaufe ich das Produkt halt im Sparplan und dann kommt halt immer wieder ein bisschen Dividende raus, ist fertig, ja. Ich habe keinerlei Aufwände. Wenn ich jetzt hier wirklich nachhaltig irgendwas tun will, muss ich mich informieren, wo fange ich an, in welcher Reihenfolge mache ich das, wann lasse ich mir vielleicht auch wieder Geld auszahlen, lasse ich es für immer drin, wie sehr informiere ich mich und so weiter, ne? Das ist.
Es ist nicht passiv. P2P ist nicht passiv. Punkt.
Dem ist wenig entgegenzusetzen. Es gibt natürlich Plattformen, die passiver sind als andere, ja, aber nichtsdestotrotz muss man, wie bei Dividendenaktien auch, schon mal einen Geschäftsbericht lesen oder ab und zu mal reinschauen, ob sie irgendwas getan hat oder so, dass man nicht jetzt ja einfach wartet, das denkt, das läuft jetzt 10 Jahre so einfach durch. Also so passiv ist es nicht. Aber es gibt schon Plattformen, Thomas, wirst du ja auch zustimmen, wo man tatsächlich nicht für sonderlich viel machen muss.
Nee, man muss nichts aktiv dann tun. Wenn ich jetzt bei Bondora das Geld drin liegen habe, dann muss ich nichts tun. Ja, da kann ich es einfach laufen lassen, aber ich muss mich halt schon drum kümmern. Geht's denen noch gut? Oder Monefit, ja, was macht die Kreditstar-Anleihe? Wird die jetzt bedient oder wird sie nicht bedient? So, ne, das ist dann schon was, wo ich mich drum kümmern muss. Also beim MSCI World, da wird der Index halt Rebalancing, da muss ich mich um nichts kümmern. Das läuft einfach. Dafür gibt's
dann noch 2%. Das wurde übrigens nebenbei zur Monefit-Anleihe, die wird bedient, falls du jetzt von der aktuellen sprichst.
Die Kreditstar, also meinst du?
Ja, genau, Kreditstar, richtig.
Ja, hoffentlich. Ich habe ja auch ein paar Kredite bei Ländermarkt.
Aber da schweifen wir ab.
Die Frage ist, ich meine, wenn ich jetzt mal einfach eine Frage an euch richte, im Endeffekt seht ihr noch irgendeine Plattform, die, sagen wir mal, in diese Richtung geht? Also was wären da eure ersten Gedanken halt zu dem Thema?
Ich habe mir ist eben sofort Wireinvest eingefallen, weil du die eben auch schon genannt hattest, dass du damit happy bist. Und das ist, glaube ich, eine der Plattformen, wo man echt wenig machen muss. Ich habe die auch schon seit vom Beginn an im Portfolio. Die hat echt eine durchgängig hohe Rendite gehabt. Ich habe nie irgendwie Geld verloren. Es gab mal diese Sache mit der Regulierung, dass da ein paar Sachen feststeckten, ein paar Jahre, aber auch das wurde abgezahlt. Das ist echt eine Plattform, wo ich persönlich einmal im Monat reinschaue und that's it. Das heutige P2P-Café wird gesponsert von Wireinvest. Die lettische P2P-Plattform, die existiert schon seit 2016, ist reguliert und bietet Asset-Backed Securities aus den Ländern Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien an. Investoren der Plattform Wireinvest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Die aktuellen Konditionen, die sind äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr problemlos 13% Rendite und könnt wahlweise per klassischem Autoinvest oder vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen. Seid ihr noch nicht auf Wireinvest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Shownotes. Und nun zurück zum Peer-to-Peer-Café.
Geht mir eigentlich genauso. Ich guck ab und an mal rein, aber ob ich mein Autoinvest doch wieder auf 12% senken muss, weil es keine 13er gibt. Und das ist aber, wenn du sagst, schon war 9 oder 12, dann hättest du jetzt gar nichts tun müssen über viele lange Monate.
Ich hab's auch so eingestellt, also ich bin da nicht so gierig wie du, Thomas, weißt du
ja. Ja, aber ich krieg meine 13er Momente unter die meiste Zeit, von daher. Nee, aber wie gesagt, wenn man da entspannt die 12 nimmt, muss man wirklich nichts tun. Außer man will natürlich monatlich abziehen, weil das geht da halt nicht. Du kannst keine 100 Euro einstellen, dass die automatisch abgezogen werden oder irgend sowas. Du musst dann anhalten, 100 Euro abwarten, abziehen. Ne? Das geht da nicht.
Genau, das mache ich auch mal am Monatsanfang. Es dauert irgendwie 5-6 Tage und dann hast du das Geld zusammen, ziehst du ab, machst du wieder an, fertig.
Genau, das ist das Einzige, was da nicht passiv ist. Aber sonst finde ich auch, ist Wireinvest auf jeden Fall guter Kandidat für ein entspannteres Portfolio. Und mein Mintos finde ich grundsätzlich ja auch immer gut, aber das ist halt auch nicht passiv. Ne? Also da musst du halt auch entweder den Core schlucken, die Core-Pille oder halt die 1000 Auto-Invest selber zusammenlegen oder manuell. Ich bin übrigens Lars wieder auf manuell rumgeschwenkt. Ich habe jetzt wieder Sparmann.
Ja, natürlich willst du die, genau. Ja, Mann.
Pfennigfuchse. Nee, mich hat es echt genervt. Ja, ich lock mich jetzt jeden zweiten Tag ein und verteile die 100, 200 Euro dann. Kann ich mir auch die besseren rauspicken. Heute habe ich zum Beispiel gesehen, dass sie wieder eine Cashback-Aktion haben. Die hätte ich ja sonst auch nicht mitgenommen. Habe ich mir gleich wieder geklickt. Gibt's auch 1,5% für 30 Tage Kredite. Kann man schon mitnehmen.
Weil du das auch mit dem Auto-Invest machen kannst.
Ja, du musst aber klicken. Wenn du dich nicht einloggst, wirst du es nie anklicken. Das ist ja dieser Mist bei denen. Dieser Teilnehmer. Ah, ja, okay. Das ist ja total doof gemacht. Ja. Aber du siehst, es ist nicht passiv, ne? Also Patrick, da kann man.
Ja, genau. Ne, diese Auto-Invest würde ich ja also sozusagen auch nicht empfehlen. Ich meine,
klar. Doch, eigentlich sind die schon, natürlich. Ich hast ja gehört, Lars sagt ja zu Recht, ja. Ich bin ein Gesinnungsschwabe, will noch den letzten Cent rausquetschen, aber rein aus Zeitgründen. Es ist eher, weil ich es halt gern mache, ne? Also wenn man es ausrechnet, was sonst der Stunde, was ich da spare wirklich, ist es ja nicht viel. Das sind ja ein paar Euro. Also deswegen, also aus rein aus finanziellen Dingen lohnt sich's nicht. Das haben sie schon schlau gemacht. Es ist nicht so, dass es wirklich extrem wehtut. Aber es stichelt mich halt als Gesinnungsschwabe, ne? Es stichelt halt. Kann ich mir sparen mit einem Klick.
Auf der anderen Seite, wir sind ja auch gewohnt, dass wir tatsächlich so vieles kostenlos bekommen. Man muss sich bei Mintos ja echt nur mal vorstellen, was da mittlerweile an Manpower hintersteckt und wie viele Jahre alles kostenlos war.
Ja, klar.
Also finde ich schon okay dafür, für einen Service zu bezahlen, für den ich dann entsprechend auch meine Zeit spare.
Aber sie hätten es in die Zinsen reinpacken können, dann wäre es auch ein steuerlich fair gut, weil dann würde man so mit den Gebühren kannst du ja steuerlich auch nichts anfangen. Das heißt, es ist einfach nur weg. Deswegen.
Ja, ist halt immer die Frage, ne, was besser ist. Genau. Also ich glaube, alle Plattformen haben irgendwelche Gebühren versteckt halt in den Zinsen. Und bei Mintos sehen wir es halt bei anderen Plattformen auch. Ach ja, ist halt die Frage, was man möchte. Aber du hast recht, genau, steuerlich wäre das natürlich ein Vorteil, wenn man sie da drin hätte.
0,25% weniger Zinsen für alle weniger und dann wäre die Sache auch erledigt gewesen, hätte sie gleiche Kohle verdient, aber naja, egal.
Na, Esteco hat das, ne? Esteco hat doch diese Zinsspanne zusätzlich noch zu den Assets under Management-Gebühren. Natürlich zusätzlich zu den Auszahlungsgebühren.
Ja, brutal. Auch
noch irgendwas?
Ich weiß gar nicht, was es noch mittlerweile gibt hier bei denen. Ne? Vielleicht, wenn ich einloggst, demnächst dann auch, ne? Login-Gebühr.
Genau, Login-Gebühr 1 Euro. Ja. Das ja,
hört sich nicht so an, als würden die noch die Kurve bekommen, oder? Irgendwie.
Ist gut, dass mich erinnerst, da muss ich morgen mal wieder das Übrige abheben, was noch drauf rumliegt. Ich glaube, da kommt
ja, ich habe auch schon seit einem Monat nicht mehr geschaut, aber ja, eigentlich passiert da recht viel tatsächlich, außer bei den Rückholungen leider, aber die laufen, die kommen echt ganz gut zurück.
Ja, ich dürfte auch wieder ein paar hundert Euro haben, die ich ziehen kann. Ab 300 finde ich es noch okay abzuheben, da fühlt es sich nicht ganz so schlimm an.
Ja, gebe ich dir recht.
Genau, so, aber dein Fazit ist also, P2P für dich nur noch ein bisschen zur Liquiditätsspielerei und zocken machst du mit Kryptos, um es mal so hart zusammenzufassen.
Ja, also genau, ich denke jetzt, dass ich nicht mehr so ganz tief da einsteigen werde. Einfach, ich meine, das Rad dreht sich auch immer weiter. Ich kriege jetzt auch mit ihr, ja, ihr redet jetzt mittlerweile ja von Plattformen. Wenn man ein paar Jahre dann nicht mehr so intensiv dabei ist, dann kennt man die neuen Plattformen auch nicht mehr so gut und natürlich die etablierten Player. Immer mal wieder eine Möglichkeit, dass man da irgendwie ein bisschen was hinschubst. Halt,
aber das ist doch schön zu sehen, oder? Ich meine, obwohl du ja nicht immer da bist, die Etablierten, ich meine, das ist ja der Punkt, die Etablierten. Ja, das ist ja auch vielleicht genau die Stelle dann, wo man am ehesten dann noch anfassen sollte, wenn man wieder neu einsteigt oder wieder einsteigt.
Ist auf jeden Fall so, ja. Ich meine, jetzt gibt es ja wirklich einige Jahre halt und ja. Man sieht eben, dass viele Plattformen einfach jetzt die Jahre überdauert haben, auch einige Krisen und die halt dann scheinbar funktioniert haben. Das ist keine Garantie für die Zukunft, aber wo gibt es schon die Garantie für die Zukunft?
Ich meine, Mintos kann nächstes Jahr, meine ich, die 10-Jahres-Kurven und Renditen ausweisen. Ne? Das ist halt ganz cool, finde ich. Und dann haben wir auch mal so einen echten Vergleich.
Ja, genau, nee, Krypto auf jeden Fall spannend irgendwie. Ja, jetzt ist, ich meine, klar, das eine ist natürlich jetzt einen Bitcoin-Preis irgendwie zu verfolgen oder so, aber eigentlich ist es halt spannend, wie entwickelt sich da dieses ganze, ja, die Umwelt weiter, sage ich mal, ja, die ganzen verschiedenen Netzwerke, was gibt's da für Möglichkeiten, wie weit kommt das Bankensystem wirklich in Probleme oder nicht? Ja, ich warte jetzt so ein bisschen, Solana will mal eine Kreditkarte rausbringen, da kann man seine USDC direkt von der eigenen Wallet irgendwie wohl ausgeben halt. Das sind so Sachen halt, die mich jetzt irgendwie brennend interessieren in nächster Zeit und da wird der Fokus so ein bisschen drauf liegen halt, ja, und ansonsten eben den Backbone, wie es immer so schön dann halt wachsen und gedeihen lassen halt.
Aber sag mal, das Lending-Thema ist doch aktuell ja auch eher wieder recht, also ich finde es recht mau, ne? Also ist keine Konkurrenz mehr zu P2P, also wenn ich da hingucke.
Das stimmt, ja.
A Dollar, ne, der jetzt gerade nicht so toll ist für uns und B, ist das nichts mehr mit groß, mit zweistellig.
Ja, aber kommt ja wahrscheinlich wieder der nächste Pump oder so, da geht das auch wieder hoch. Ich meine, es ist halt echt immer die Frage, wie sehr rennt man dann allem hinterher oder schaut man sich einfach dann die Durchschnitte an nach einer gewissen Zeit halt, ne? Und wo ist man dann sozusagen satt halt, ne? Also brauche ich jetzt dann immer die 10-12% oder so? Oder reicht mir vielleicht auch 6-7, ja, irgendwie in gewisser Weise. Ja, aber mit dem Wissen,
dass ich. Kann ich halt P2P bleiben, wenn ich mit 6-7 zufrieden bin, dann muss ich mir nicht noch die Kryptos und mir noch selber in die Tasche lügen, weil ich ja dann die ganzen Transferkosten und hier mal ein paar Cent und
Währungsschwankungen,
das vergisst man ja immer schnell, ne? Man guckt ja immer nur, bis ich da hinkomme, das, was ich bezahlt habe und so. Also,
das ist ein guter Punkt. Andererseits hast du natürlich, ja, nimm mal so eine, was weiß ich, also Ethereum-Umfeld, ja, geht ja viel mit Arbitrum oder Base oder so, das Optimus, ist sehr günstig, klar, ne? Und ja, du hast natürlich alles in einer.
Aber bis ich da bin, habe ich da auch schon wieder ein halbes Prozent oder ein Prozent auf die Straße gelegt. Also, jeder hält die Hand auf. Das Bridgen kostet, das Swappen kostet. Schlimmer wie jede Plattform.
Du hast ja aktuell auch dein Experiment laufen.
Ich glaube
auch auf
Aave.
Ja. Ich zum Beispiel auf Aave, seit ich angefangen habe, habe ich jetzt auf Euro gesehen 20% verloren von dem, was
hingelegt habe. Das ist klar. Auf Euro sieht es ganz schlimm aus. Ich finde es nicht ganz so fair, weil das waren ja Dollar. Wir haben ja gesagt, ja, was jetzt in Dollar anlegen, da oder dort ist ja der Vergleich. Aber ich glaube, im Vergleich zu einem T-Bill oder so ist es auch nicht besser, oder?
Nee, also ich habe, wenn wir es auf Dollar umrechnen, ich habe es gerade mal in Portfolio-Performance gemacht, habe ich auf Aave 3,47% bis heute.
So, und ich habe ein viel riskanteres Zeug mittlerweile, ähnliche Pools und Farms und so laufen, da komme ich gerade noch so auf 10%, ne? Aber da musste ich auch erst hinkommen über Optimus, Netzwerk und Bridgen und Gedöns.
Ja.
Hyperliquidity,
also, genau, Pool und so. Also Patrick, wenn du die P2P-Plattform nicht machen möchtest, wegen den... Ja, wieder aufnehmen möchtest wegen dem Aufwand, dann darfst du Lending eigentlich auch nicht machen.
Ja. Statt voll die Spielerei. Ich meine, es macht Spaß, klicken und ja, und hier wieder bestätigen und oh Scheiße, wo bleibt die Kohle? Warum dauert es so lang? Ich sehe es noch nicht. Ist sie wirklich da? Ah, jetzt.
Ja. Ja, es ist schon irgendwie lustig. Ihr hattet das ja, oder Lars, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, dieses Rabi-Wallet auch irgendwann mal vorgestellt.
Ronald,
ja,
das, im Café.
Der Ronald, ja, genau. Ja, weil das kannte ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht und das ist ja echt schon super cool. Ja. Du hast da im Prinzip ja alle Assets da halt irgendwie an einer Stelle letztlich und ja, aber... Also,
genau, wenn man es da erstmal hat, dann ist es cool, ja, genau. Ja. Und ja, auch genau, die Geschwindigkeit, ja. Ne? Ich meine, du kannst es ja jederzeit rausnehmen, du kannst auf irgendwelche Kreditkarten laden, aber das hat auch, also du musst schon echt tief drin sein, finde ich. Also es ist nicht alles selbstverständlich.
Ja, und es hat natürlich auch viele Nachteile. Ihr habt auch schon mit allem recht im Endeffekt. Ne? Also wenn man so drüber nachdenkt, klar, es ist auch nicht ohne Aufwand halt im Endeffekt. Man muss erstmal dahin kommen. Du hast eben das Währungsrisiko. Du hast natürlich auch ein bisschen das Problem, Wechsel, Fiat, Krypto halt. Ja, wie komme ich da kostengünstig hin und her? Klar, für mich ist halt jetzt, sagen wir mal, der Lending-Teil und der Coin-Teil, das ist so eine Welt, ne? Ein Teil vom Portfolio und da tausche ich vielleicht mal untereinander. Aber ich wechsle jetzt tatsächlich gar nicht so regelmäßig natürlich dann wieder zurück ins echte Leben. Deswegen ja auch jetzt zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe mit dieser Solana-Kreditkarte, wenn man da relativ kostengünstig dann natürlich seine Lending-Erträge verkonsumieren kann oder sowas, ne? Ich meine, das macht es dann wieder leichter. Also da entwickelt sich noch viel. Wahrscheinlich ist es tatsächlich dann einfach irgendwie so eine persönliche Vorliebe halt, in der App rumzuklicken, irgendwelche Contracts zu signen. Das macht vielleicht einfach Spaß.
Ich frage jetzt mal nicht, wie du das alles steuerlich machst, weil das kommt ja auch noch oben drauf, der ganze Aufwand.
Das kannst du ruhig fragen. Das ist auch wie bei dir letztlich, ne? Also Coin-Tracking und dann läuft es ja halbwegs automatisch. Kostet auch Geld, richtig.
Ja, das ist schon ein teurer Spaß, das ganze Krypto-Thema.
Ja, aber es ist natürlich schon cool, das rumgeklicke, das da reinzulegen und irgendwie zu signieren.
Ist definitiv cool, aber die Frage ist halt am Ende, ob es wirklich lohnt. Ja, so sinnvoll ist langfristig. Also der Ronald, ich weiß nicht, ob er ihm zuhört, wahrscheinlich nicht, der hat andere Sachen zu tun, aber der ist ja total überzeugt davon, die wir im Podcast hatten. Aber der bewegt sich auch den ganzen Tag in dieser Welt und macht nichts anderes.
Ja, aber der wechselt ja auch ständig die Protokolle und die Geschichten und dann da wieder ein Pool und hat ja doch ein Pack und was weiß ich was und dann... 3 Tage hast du 110% und danach 3 Tage auf einmal -50% oder, also ich meine, dann bist ja, da ist ja, von wenn jemand von Passiv redet, also das ist ja weit weg von Passiv, das Ganze, dann ist dann, schauen wir wirklich schon den Ticker mitlaufen lassen.
Wenn man's mal hat, ne, also wenn du jetzt, da bist du dann wieder bei dem Gesamtsystem, du hast da eine Verteilung, da ist irgendwie, kommt die Summe X raus, die du jetzt ins Lending packst, ne, nach dieser Verteilung, dann verteilst du, diversifizierst du halt noch unter den Anbietern und dann packst du das halt da rein, ja, und dann liegt es da drin.
Echt, du packst da frisches Geld auch rein?
Jein. Also frisches Geld letztlich nicht, weil ich meine, gut, der Kryptoanteil, der war jetzt historisch betrachtet eh schon mal relativ groß, ja. Aber tatsächlich echtes neues Geld in Krypto investiert habe ich schon tatsächlich sehr, sehr lange nicht mehr, weil dafür lief es dann eben einfach auch zu gut die letzten Jahre. Aber ich habe tatsächlich eben auch mittlerweile ja mal hin und wieder ein bisschen was rausgezogen. Einfach, ne, habe ich am Anfang erwähnt, weil mir es dann irgendwie...
Und das passt dann in USDC oder so und legst machst du es dann.
Genau. Okay,
genau. Teilweise Blockchain, aber du wandelst halt in was Stabiles in Anführungszeichen.
Genau, aber teilweise habe ich es auch wirklich jetzt mittlerweile mal rausgenommen und da ein Stück dann auch wieder irgendwie auf Bondora halt gepackt. Ne? Also das ist halt, es ist immer so ein, klar, es ist immer so ein Kampf und was dann irgendwie gewinnt halt. Ja? Im Endeffekt, das eine ist natürlich, wenn man jetzt bei Krypto spricht, ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, klar gibt es da immer irgendwie den kleinen Gedanken im Kopf, dass du morgens irgendwann aufwachst und das Ding ist 1 Million Euro wert halt so ungefähr. Ja? Aber ich weiß es nicht, ob es, ich weiß es nicht, ob es jemals passieren wird. Und es kann vielleicht beides passieren, ja. Was weiß ich, vielleicht ist es auch wirklich eine Blase, die irgendwann dann platzt. Wer weiß, mein Lars, wir hatten es ganz kurz auf der Invest, dass es letztlich sind so viele Investoren und Firmen jetzt da auch involviert. Es wird keiner mehr sterben lassen, halt, too big to fail und so. Aber du weißt es nicht.
Du meinst wie die Lehman Brothers, ne?
Ja. Abhängigkeit, wie gesagt, Strategy, ja, irgendwie eine Person, die da jetzt irgendwie bald 1 Million Bitcoin fast alleine hat oder 500.000 oder sowas. Ja, das ist,
du darfst aber auch nicht so viel Julian Hosp hören. Also auf Jahressicht im Plus, ja. Und so ist
das. Das ist, ja, genau. Also da kann man ewig drüber reden. Klar, Julian Hosp, ja, auch so ein Thema halt, wollen wir jetzt auch nicht vertiefen. Wobei er hin und wieder, höre ich da mal rein. Ich meine, er hat schon hin und wieder so ein bisschen recht mit der einen oder anderen Ansicht, aber ich will mir da jetzt auch kein abschließendes Urteil bilden. Also deswegen, ich bin da mit einer gewissen Prozentzahl irgendwie investiert und das ist für mich okay. Damit kann ich gut schlafen halt. Und wenn jetzt wirklich so ist, dass ich jetzt, sagen wir mal, den Teil, den ich verkauft habe, der ist dann in 5 Jahren irgendwie dann doch 1 Million wert, dann ist es halt so, ja. Was soll's, Leben geht weiter. Das ist ja nicht alles halt, diese Investition,
nee, ist Kohle. Ist ja auch immer gut, sich gegenteilige Meinungen anzuhören. Ich wollte nur sagen, damit, dass du dich damit nicht verrückt machen sollst. Also
Ich finde halt, ich meine, können wir dann auch wieder beenden, dieses Ding. Aber wo er natürlich schon, also was er sagt zwei Sachen, die mich dann schon irgendwie treffen. Das eine ist halt das Thema Spekulation, ja, also hinterfragt die eigene Motivation, wie groß ist der Nutzen tatsächlich jetzt wirklich? Geht es nicht im Endeffekt eben nur darum, das zu kaufen, mit der Hoffnung, dass man es irgendwann teurer weiterverkaufen kann? Ja, das ist genau. So das eine.
Was sonst?
Also ist die Utility wirklich da? Und dann im Vergleich mit Gold hinkt natürlich auch, weil wir haben ja schon Industrien, die wirklich Gold auch tatsächlich brauchen. Und natürlich jetzt so der ein oder andere Big Player, der halt einfach zu viel Coins da irgendwie akkumuliert und dann natürlich auch einen riesigen Einfluss hat aufs Netzwerk. Ja, und wenn jetzt mal so eine Firma wie Strategy dann irgendwie Liquiditätsprobleme bekommt halt, was weiß ich, was für Konstrukte der da aufbaut halt, und dann will er da raus, ja, dann wollen da alle raus. Und also es kann schon sein, dass diese Blase platzt. Ich halte es nicht für gänzlich unmöglich, ja, irgendwie in gewisser Weise. Aber muss jeder für sich selber letztlich entscheiden.
Ich kenne genug, die Privatkredite aufgenommen haben, um Bitcoins zu kaufen.
Ja, niemals. Ja, wird das bei mir passieren halt. Also das können wir nicht machen halt. Ja.
Und ich meine, wir wissen ja, man kann ja auch dann die Kryptos wieder beleihen und wieder neue kaufen und wieder beleihen und wieder neue kaufen. Bei Hyperliquity, glaube ich, kannst du 100er Hebel machen oder 1000er Hebel. Ich weiß gar nicht. Ich hab's mal geguckt, aber ich habe den großen Pool da nur investiert.
Im Endeffekt ist es ja immer so eine Summe der Einzelinformationen, die dich dann zu irgendeiner Entscheidung führt, ne? Und so wie ich jetzt zum Beispiel bei P2P halt, na klar, da habe ich dann hin und wieder mal eine schlechte Erfahrung gemacht mit einem Scam oder sowas, ja, oder der Gedanke, okay, du bist jetzt halt von einer Firma da irgendwie abhängig. Und bei Krypto umgekehrt, beim Lending-Protokoll oder so, bist du natürlich dann auch von diesem Protokoll letztlich abhängig, ja, wo man dann ja in gewisser Weise sagt, okay, ist ja Open Source, haben ja bestimmt 1000 Leute nachgeprüft. Am Ende ist es wahrscheinlich so, wie dann bei mir in der Firma der Quality-Check war halt einfach, ja, ich habe die Überschrift mal angeschaut, weil dann habe ich es ins Produktivsystem geschoben halt, so ungefähr. Man weiß es halt einfach nicht, ja. Aber gerade das Thema, wenn man jetzt auch mal so die ganzen Finanzcompanies anschaut oder PayPal oder was weiß ich, Banken oder so, wo wirklich wahrscheinlich halt die Musik auch spielen wird, sind halt echt Stablecoins einfach in gewisser Weise. Ich glaube, das Thema, das wird uns auf jeden Fall irgendwie für immer oder für immer, aber wird uns auf jeden Fall weiterverfolgen. Und die Coins, ja, naja, wer weiß, ja, im Endeffekt. Die Netzwerke auch, keine Ahnung. Es ist halt, ja, überall so ein bisschen dabei sein, ja, ein bisschen, wenn man ein bisschen Geld mitverdienen kann, super cool. Will man sein Leben darauf aufbauen? Nein, auf keinen Fall. Und ich denke mal, da sind wir uns ja dann auch meist einig, ja. Das schnelle Geld ist möglich, aber macht es Sinn, das wirklich anzuvisieren? Nein.
Und wie habe ich so schön zu dir schon gesagt, das sind alles erwachsene Leute, ne? Also jeder, der dann meint, er muss 100% All-In gehen, der geht halt 100% All-In. Das ist dann seine Entscheidung. Schlussendlich, wenn er gewinnt, super. Und wenn nicht, dann darf er dann trotzdem jammern, oder?
So ist es.
Auf jeden Fall, ja.
Wir müssen doch irgendwie positiv rauskommen, die Herren.
Ja, du, ich denke, wir sind am Ende positiv. Also jetzt für alle, die da draußen vielleicht dann zugehört haben, am Ende gerne weitermachen, gerne ein bisschen damit beschäftigen natürlich auch, ja. Es ist möglich, da rauszukommen, ja. Mit Sicherheit auch noch besser als ich halt, ja.
Und P2P ist lukrativer als Krypto, haben wir gerade, als Krypto-Lending gerade aktuell haben wir gelernt, ne?
Genau, das haben wir auch gelernt. Und Diversifikation, ja, und halt ein Portfolio-Management ist einfach das A und O. Ja.
Und jeder macht seine eigenen Research. Wir haben hier nur Ideen und Informationen rausgehauen und keine Anlageberatung, ganz wichtig. Und ich sag herzlichen Dank, Patrick, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht, war interessant.
Sehr gut.
Danke, ja. Patrick. Thanks
for having me.
War richtig cool, ja, so kurzfristig, dass es geklappt hat. Und ja, wenn jemand da draußen noch Bock hat, dann immer ins Formular eintragen in den Shownotes. Und ja, dann hören wir uns im P2P-Café.
Und vielen Dank dafür, Herr Beinhold. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ciao.
Ciao. Ciao.